Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, der beste deutsche Fitness-Podcast der Welt. Hier sind eure Hosts Andreas Klingseisen und Christopher Herrmann.
Was bringt dir dein 200-Kilo-Deadlift oder dein Sixpack, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst und es dir am Ende vom Tag eigentlich scheiße geht?
Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche.
Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest?
Du musst einfach ein Menschenmensch sein.
Grundprinzipien sind Systemen einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit.
Fitness und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse.
Wir haben zwar keine Ahnung davon, aber wir reden trotzdem drüber.
Komm rein hier. Warum ist hier eigentlich so dreckig? Wir hatten hier so gebröselt.
Ja, die Brösel sind alle auf deiner Seite. Kannst du jetzt überlegen, wo die herkommen?
Ha, stimmt. Ja. Wer saß denn hier auf meiner Seite?
Ja.
Naja, ich nicht, offensichtlich.
Offensichtlich.
Weil ich mache aber keine Brösel.
Du, ich mache mit niemand anders Podcasts hier drin.
Ja, es kann nur ja sein, dass dir. Ich. Ja, aber du weißt ja, wie es ist. Leute setzen sich ja hier rein und tun so, als würden sie Podcasts.
Okay. Wen hast du im Verdacht?
Das sage ich jetzt nicht vor laufender Kamera.
Ja, ihr wisst schon, wer gemeint ist. Hallo.
Also Shoutout an den Café im Keltenkelch. Shoutout an die Susa.
Neue Lieblingstasse
hier. Ja, ich trinke hier gerne aus dem Keltenkelch. Und ja, Shoutout, ihr wisst es ja vielleicht, ich lobe ja den Christopher, lobe ich nicht oft, aber echt, du machst so guten Kaffee. Wirklich, das ist jetzt kein Witz.
Danke.
Und ich frage mich immer, ist es die gute Maschine und die gute Bohne? Wahrscheinlich auch.
Es ist einfach nur die Liebe, die ich da.
Ich wollte genau von Liebe sprechen im Moment, ja. Und zum Kaffee gibt es bei mir ein Pistazienriegelchen von unserem Sponsor ESN. Der hat 14 Gramm Eiweiß, was mir jetzt nicht so wichtig ist, so, weil das ist halt so ein Add-on, was ich halt so esse, weil es mir schmeckt. Aber er hat tatsächlich 14 Gramm Eiweiß. Also das darf man natürlich das auch
halt
nicht.
Eine geile kleine Süßigkeit.
Nicht neglecten.
Mit Beton. Ja. Ja, die neue Sorte ist wirklich geil. Also ich amüsiere mich immer köstlich, wenn ich so unsere Kollegen im Internet beobachte, wie sie so neue Produkte vorstellen. Und dann gibt es ja immer so Taste-Tests und so, weißt du, neuer Riegel. Genauso das, was du jetzt machst. Die Leute rasten halt immer komplett aus und tun irgendwie so, als wären sie jetzt erleuchtet und irgendwie von Gott geküsst, wenn sie so einen Eiweißriegel probieren. Dann denke ich mir immer so, Leute, ich glaube, ihr übertreibt so ein bisschen. Mhm. Aber der Riegel ist einfach lecker, der schmeckt einfach gut. Also White Chocolate Pistachio ist Top 2, wenn ihr mich fragt. So, zusammen mit Dark Cookie nach wie vor.
Schmeckt echt lecker.
Und ich habe früher nicht an Eiweißriegel geglaubt, aber seitdem hier immer irgendwie welche sind, glaube ich extrem an diese Protonenriegel.
Mhm. Der als Eis wäre auch richtig geil. So wäre es so eine.
Der muss halt mal ein Eis draus machen.
Mhm.
Oder beauftragt den Rob damit, das ist ja eigentlich eher der Eismaker bei uns.
Ja.
Leute, wenn ihr euch euren ESN-Stuff bestellt, dann probiert erstens diesen Riegel und benutzt den Code MTMT für den maximalen Rabatt, ihr wisst Bescheid.
Ich habe mein Telefon ja gar nicht dabei, ich kann gar nicht reinschauen.
Kannst gar nicht brainrotten während dem Podcast.
Nein, dich ärgern halt, das meine ich damit.
Ja, besser ist es.
Das wisst ihr ja schon. Okay, also ich mach's auch nicht, warum auch?
Schau mal, ich mach hier. Wir haben ja heute eine Q&A-Folge,
okay.
Wie du weißt. Und ihr auch, ihr wisst es jetzt auch, wir beantworten mal wieder eure Fragen.
Wie ich wissen sollte.
Aber bevor wir reingehen, noch ein kurzes Wort zu unserem zweiten Sponsor, Löwenanteil. Leckere organische Fertiggerichte aus dem Glas, die auch protonenreich sind. Und den Rant habe ich letzte Woche schon gehalten, deswegen halte ich ihn jetzt nicht nochmal. Aber wenn ihr wenig Zeit habt, ihr habt immer genug Zeit, auch was zu essen. Ihr müsst nicht euer Essen durch Trinken ersetzen. Und sowas wie Löwenanteil ist eine super Option. Es geht schnell, das schmeckt lecker, da sind gute Sachen drin.
Ist echt geil.
Und zur Nachspeise gibt es dann halt noch ein White Chocolate Pistachio Designer Bar, Leute. Das ist die Kombo.
Was ist eigentlich mit deinem Pulli auf sich? Sehe ich jetzt gerade erst. Das Gym steht da drauf. Warum? Da
steht Das Gym drauf, weil der halt von Das Gym ist. Von Intelligent Strength.
Hast du den rausgelassen?
Den habe ich mir mal geschnappt. Und ich finde den geil. Der ist echt gut. Ist ein guter Pulli. Der ist ein guter Crewneck.
Passt dir auf alle Fälle gut.
Mhm.
Ja. Ja.
Da kriegt ihr übrigens mit Code MTMT, fällt mir gerade auf, auch Rabatt. Also wenn ihr irgendwas von den Jungs und Mädels von Das Gym bestellt, egal ob es Bücher sind oder auch eben Klamotten, wie zum Beispiel der Pulli, dann supportet ihr uns auch, wenn ihr den Code MTMT benutzt. Jetzt habe ich schon 3 Sachen beworben innerhalb von 2 Minuten. Ich fühle mich ein bisschen schmutzig jetzt. Lass schnell guten Content.
Krasser Profi bist du halt.
Krasser Profi inzwischen. Mm. So schaut's aus. Mm. Wir haben 9 Fragen bekommen.
War schon lecker.
Und einige dieser Fragen sind, wie man es gewohnt ist, von unseren Q&As sehr lang. Kleine Essays stecken hier drin. Und ich würde sagen, wir fangen wir einfach mal an.
Oder? Ist es denn nicht so, dass in diesen langen Fragen oder aka Essays die Beantwortung der Frage nicht schon inkludiert ist oft?
Manchmal ist es so.
Ja.
Manchmal stecken aber auch einfach ganz viele Fragen in einem dieser Essays. Pass auf.
Mir ist die weiße Schokolade auf meine Hose gehüpft.
Da ein weißer Schokofleck? Das will man nicht. Also Leute, wir gehen mal rein mit der ersten Frage. Moin Andi, in Klammern mit I geschrieben. Vielleicht hat dieser Mensch in der Vergangenheit den Fauxpas begangen und Andi mit Y geschrieben.
Das heißt, die Frage ist so formuliert, da steht morgen Andi mit I und dann in Klammern nochmal Andi mit I, oder was?
Nein, Andi mit I geschrieben und dann steht in Klammern dahinter mit I geschrieben. Winky, winky, smiley face.
Ja, schon verstanden. Ja, okay.
Ah, jetzt also moin, Andi.
Okay, ja, hi.
Und Quiz. Ich habe vor einigen Monaten durch Instagram und eure Podcasts die Deadstop Z-Press für mich entdeckt. Ich feiere die Übung sehr, da ich so an einer Schwachstelle meinerseits, den Bewegungsoptionen für Extension in der BWS, arbeiten kann. Und man sich durch die Safeties nach jeder Rep kurz sammeln kann. Außerdem nutze ich die Übung bzw. den Constraint mit Langsitz auch gerne in der Therapie bei Patienten, die Defizite in thorakaler Extension haben. Das finde ich, eine tolle Idee, diesen Constraint so einzusetzen. Also falls ihr nicht wisst, was eine Z-Press, eine Z-Press ist, dann googelt es kurz. Dann oder wir sagen es einfach kurz, du sitzt quasi eben im Langsitz. Das kannst du auf dem Boden sitzend machen und die Beine sind gestreckt nach vorne. Oder du kannst die Beine auch öffnen, mit gespreizten, langen Beinen am Boden sitzen. Und dann drückst du halt Sachen über Kopf. Okay, aber ähnlich wie bei der klassischen Military Press besteht doch ein gewisser Respekt vor dem Gedanken, eine Langhantel straight über den Kopf zu haben und dementsprechend bleiben ein paar Reps zugunsten der Sicherheit auf der Strecke. Ich habe mich dann neulich mal spotten lassen und so im Sinne des Strebens nach Sicherheit gingen die Reps um einiges geschmeidiger, als wenn ich die alleine mache. Es waren etwa 2 bis 3 Reps mehr und auch die ersten Reps fühlten sich besser an, obwohl die ohne Spotter kein Problem darstellen. Während man auch beim Bankdrücken natürlich mehr Leistung abrufen kann, wenn man gespottet wird, kann man die meines Erachtens dennoch solo sicherer bewältigen als Lifts wie eben die Military Press oder die Z-Press, wo sich das Gewicht am obersten Punkt straight über dem Kopf befindet. Ich finde es trotz des Wissens darüber, wie das autonome Nervensystem durch Neurozeption permanent die Umgebung auf Sicherheit überprüft, dennoch faszinierend, was für einen Impact es haben kann, ob man gespottet wird oder nicht. Selbst wenn dieser nicht zwingend gebraucht wird, der Spotter. Was sind denn eure Gedanken zum guten Spotten und gegebenenfalls auch zu dem Sicherheitsempfinden bei Überkopfbewegungen, wie die beiden genannten Beispiele? Beste Grüße, Gregor.
Grüße zurück, Gregor. Also ganz kurz von meiner Seite, das, was du schreibst, macht Sinn, aber auch eine Facette macht für mich gar keinen Sinn. Also davon auszugehen, dass man Bankdrücken besser kontrollieren kann als Lifter ohne Spotter, gerade im Vergleich zu einer Deadstop Z-Press macht gar keinen Sinn. Weil du kannst das Gewicht ja immer droppen und es kann dir nichts passieren, wenn du in so einem Cage sitzt und einfach die Safety Pins so einstellst, dass du es halt einfach irgendwo hinschmeißen kannst. Wo schmeißt es denn hin, wenn du beim Bankdrücken verreckst? Naja, das rollst du halt dann über die Brust, über den Bauch, über dein Gemächt bis in die Hüftbeugung und stehst dann vielleicht damit auf. Also das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Oder?
Same. Ich habe mir ehrlich gesagt noch nie in meinem Leben darüber Gedanken gemacht, bewusst oder unterbewusst. Bei Überkopfdrücken, dass ich irgendwie Angst hätte, dass mir die Hantel auf den Kopf kracht. Das ist wirklich, das hat noch nie meiner gesamten Trainingskarriere nicht mein Mind gecrossed, dieser Gedanke. Beim Bankdrücken auf der anderen Seite, da gab es schon Momente, wo ich ein bisschen Schiss hatte.
Ja. Naja, das ist ja auch halt beide sein so, also inhärent der Übung, dass du halt einfach Muskelversagen irgendwie erreichst. Muskel ist gleich Technikversagen oder andersrum und dann bewegt sich die Hantel nicht mehr und du kannst aber nicht drunter tauchen oder sie wegschmeißen. Wenn du eine gute Plattform hast und wenn du zum Beispiel Military Press oder auch Push Press machst, dann hast du ja alle Möglichkeit, auch wenn du das Gewicht nicht mehr voll ausgelockt bekommst, eben sie wieder quasi in Front Rack zu nehmen oder sie vor dich hinzuschmeißen oder nach vorne durchzutauchen. Ich könnte.
Man muss sie doch gar nicht, also auch eine Hantel wegschmeißen, wenn man eine Rap bei Überkopfdrücken failt, ist also not a thing. Wenn du failst, dann
catchst du sie halt wieder.
Dann bedeutet es ja einfach, dass du die Arme gar nicht mehr ganz gestreckt bekommst, dann geht die Hantel halt wieder runter in die Startposition. Also weißt du, das ist so.
Es könnte ja trotzdem sein, dass du eben, wenn du ein dynamisches Element dabei hast, was ich gerade erklärt habe, dann, dass du sie halt in Anführungsstrichen nicht im Körperschwerpunkt beschleunigst, zu weit vorm Körper oder zu weit hinterm Körper, als würdest du halt irgendwie ausstoßen oder eben pushpressen, dann könnte es natürlich so sein, dass du sie halt einfach irgendwie nicht mehr catchen kannst. So, aber.
Aber davon war ja auch gar nicht die Rede.
Davon, es
ging ja um Military
Press, richtig, davon, Press und sowas. Davon war gar nicht die Rede. Vielleicht hast du an sich inhärent.
Bitte. Andi, hör auf.
Ein Thema mit eben Überkopfbelastung aus irgendwelchen Gründen. Das scheint ja so zu sein. Und dementsprechend nimmst du das quasi mit in deine Bewertung für die Gefahr dieser Bewegung. Also das würde ich jetzt schon mal in Frage stellen. Also da glaube ich, könntest du selbst mal in dich gehen und einfach ganz tief schürfen, worauf diese Problematik basiert.
Also ich glaube, wenn man anfängt zu trainieren und halt ein bisschen Erfahrung hat, dann ist es eigentlich kein Thema. Ja, wenn ich mit Kunden trainiere, die halt nicht sicher sind in Bewegung und bewegen gegen Widerstand, dann habe ich das schon ab und zu gehört, so, da stehe ich dann halt natürlich da und spotte die Leute und dann ist so, ja, aber du passt schon auf, dass mir die Hantel nicht auf den Kopf kracht. Und dann bin ich immer so, wie wenig Koordination denkst du, dass du hast, dass du diese Angst hast?
Ja.
Und eben gerade beim Überkopfdrücken, wenn du eine Wiederholung failst, ist es eigentlich auch bei zum Beispiel Kurzhanteldrücken, ist es für mich sicherer in Überkopfposition als beim Kurzhantelbankdrücken.
Absolut.
Beim Kurzhantelbankdrücken, wenn du da in der Mitte irgendwo failst, dann kann es schon mal irgendwie sein, dass die Hantel irgendwie, keine Ahnung,
auf die Brust
drauf droppt oder keine Ahnung, du sie halt nach rechts oder links wegwerfen musst. Gut, dann musst du sie halt wegwerfen. Also, aber das sind auch so Dinge, ich glaube, das würde jeder automatisch machen, weil wir, also, das ist ja reflexartig, dann passiert das
einfach. Inhärent in uns, dass wir das machen würden.
Oh Mann, ich hau dir gleich eine. Ich hau dir inhärent gleich eine auf die Schnauze.
Ja, das würdest du ja eh immer inhärent jeden Tag machen. Aber das andere Phänomen, was du beobachtest, ist natürlich vollkommen klar. Also wann immer da irgendwie ein Spotter dabei ist, macht es irgendwie Sinn, dass man mehr kann. Also weil man sich sicherer fühlt. Aber ich glaube tatsächlich auch, also ich würde mal den Sicherheitsaspekt abhaken. So, der ist irgendwie klar. Aber für mich ist es irgendwie auch immer so, dass du natürlich mit Spotter auch rein motivational vermeintlich irgendwie, also so ging es mir jedenfalls, gibt es wahrscheinlich auch die Gegenbeispiele, natürlich deine eigene Leistung, beziehungsweise vielleicht, wenn du auf einem sehr, sehr vergleichbaren Niveau wie dein Spotter, vielleicht ist es dein Trainingspartner bist, dass du die natürlich outperformen willst und dementsprechend halt auch mehr Leistung bringst.
Ja, ist auf jeden Fall ein großer Aspekt.
Es ist ein verdammt großer Aspekt.
Ja. Ja. Und, aber dann gibt's natürlich schon auch noch so dieses Sicherheitsding. Also ich hatte das letztens wieder, weil ich jetzt wieder anfange mit der Langhantel zu drücken, Schrägbank, habe ich mich spotten lassen und habe 2 Reps mehr gemacht als davor ohne Spotter.
Ja.
Weil, ja, klar, du hast eine Sicherheit, die dir mehr Output erlaubt, weil wir brauchen Sicherheit für Output. Und in deinem Fall dann eben auch fürs Überkopfdrücken. Da würde ich aber eher sagen, das ist wirklich ein Technikding. Also vielleicht musst du die Bewegung einfach noch ein bisschen öfter machen, damit du da gar nicht mehr drüber nachdenkst, dass dir irgendwie die Hantel vielleicht auf den Kopf krachen würde. Also das ist kein Ding.
Vielleicht ist das aber gar nicht das Thema. Vielleicht ist das Hantel auf den Kopf krachen nicht das Thema.
Vielleicht ist das Thema auch, dass du halt gar nicht gut in diese Überkopf-Range reinkommst.
Genau.
Dir da eben Bewegungsoptionen fehlen, was du ja auch so ein bisschen angedeutet hast in der Frage. Und dementsprechend dein System halt unterbewusst nicht sicher ist, weil du eben, du versuchst in eine Position zu kommen, die du nicht ownst, die du nicht hast. Das heißt, da wäre dann vielleicht die Ableitung, dass du daran arbeitest, dass du eben besser wirst in dieser Überkopfposition, was du ja wiederum auch tust mit dieser Übung, die du eh schon machst. Mhm. Was macht einen guten Spotter aus, Andi? Steckt da auch
drin in der Frage.
Bleiben wir jetzt mal beim Bankdrücken, weil beim Überkopfdrücken wird man selten gespottet, also vielleicht so ab und zu irgendwie beim Kurzhantel-Überkopfdrücken kann man das machen, aber ist meiner Meinung nach total unnötig eigentlich. Aber eben beim klassischen Langhantelbankdrücken zum Beispiel.
Naja, da macht er auf alle Fälle einen guten Spotter aus, dass er definitiv als allererstes nicht zu früh eingreift, logischerweise. So, wenn man einfach sieht, man hat irgendwie so eine Art Sticking Point und es ist vielleicht noch gar kein Sticking Point, sondern nur angedeutet, die Hantelgeschwindigkeit verlangsamt sich und automatisch wird dann sofort reingegriffen und hochgedeadliftet.
Leute, das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt. Wirklich. Also das ist so, das kann man nicht machen. Ich weiß noch, wie viel Angst ich früher hatte, als ich einen Andi spotten musste beim Bankdrücken. Und ich versuche schon auch immer so ein bisschen Angst und Schrecken zu verteilen bei Praktikanten oder neuen Coaches, wenn die mich dann spotten. Also so eben, wenn der Satz vorbei ist und sie haben schlecht gespottet, dann lasse ich dir das wissen. Weil es ein Skill ist, den man gerade als Coach halt einfach beherrschen muss. Mhm. So,
da ist es natürlich aber auch so, das lernt man über Zeit, wenn man es auch ernst nimmt. Also wenn es auch so ist, dass man darauf erpicht ist, dass der zu Spottende auch wirklich weiterkommt. Also dass es nicht nur so ist, dass man sich dahinter stellt und irgendwie sagt, okay, ich bin halt jetzt da und mache halt einen scheiß Satz, weil ich will weiter trainieren. Aber man ist gar nicht daran interessiert, dass der einen progressiven Satz macht. Das ist schon einfach so eine intrinsische Motivation, die man mitbringen muss, weil ansonsten stellst du dich einfach hin und spottest halt schlecht. Das disqualifiziert
dich als Spotter
sofort. Ja, das disqualifiziert dich als Spotter, das disqualifiziert dich.
Als Mensch auch eigentlich.
Wollte ich gerade sagen, aber auch als Mensch, weil es einfach so ist, dass du bist halt in einem Gym und verfolgst das gleiche Ziel wie quasi der Mensch, den du spottest. Du willst weiterkommen. Du willst deine Grenzen verschieben. Das kannst du aber nur, wenn du als Spotter eben nur so als Guide bei der Side fungierst. Also auch da trifft dieses Beispiel zu. Und nicht letztendlich irgendwie halt proaktiv in die Bewegung eingreifst. Also das ist nochmal rein faktisch. Ganz wichtig ist auch einfach den Bar Path nicht zu verändern, sondern einfach halt in der Technik des Trainierenden bleiben zu können. Das heißt, der Mensch, der eben jetzt in dem Fall Bank drückt, der sollte die Hantel genau in der gleichen Bahn weiterhin beschleunigen bzw. bewegen können, wie er das möchte. Das heißt, du solltest ihm die Hantel nicht nach hinten, nicht nach vorne wegreißen und sonst sowas.
Und nicht gerade nach oben.
Und nicht gerade
manchmal,
nach oben. Ja.
Weil eben die Drückbahn beim Bankdrücken ist ja so eine leicht elliptische. Sprich, du schiebst nach hinten, also von der Brust eher über die Schulter.
Ja.
So. Das ist ja keine gerade nach oben Drückbewegung.
Und das ist aber auch sowas, was man lernen muss. Und da muss ich natürlich schon auch eine Lanze brechen für Newbies, die letztendlich total verunsichert sind und so weiter. Die darf man nicht verunsichern im Sinne des Spottens, sondern die muss man halt vorher auch so ein bisschen anweisen und instruieren. Also wenn du jetzt da hinkommst und hast irgendwie jemanden, egal ob der erfahren ist oder nicht, und den sollst du spotten, dann musst du vielleicht erstmal ein, zwei Worte mit ihm wechseln, was er halt will im Spot.
Was meinst du?
Ja, es gibt ja viele Leute, die halt auch schlecht trainieren, inhärent. So.
Hör auf.
Und am Ende.
Hau dir gleich eine, wenn du noch einmal sagst.
Ja, vielleicht fällt es mir nochmal ein. Vielleicht passt es nochmal. Und da muss man halt einfach ein, zweimal sprechen. So. Also es ist einfach so, wenn immer ich fremde Leute auch gespottet habe, dann bin ich halt hingegangen und habe gesagt, ja klar kann ich die spotten, wenn die mich aufgerufen haben, und habe halt gesagt, so, hey, wo brauchst du mich? Oder was denkst du auch, wie viele Reps wirst du schaffen?
Das ist erstmal das Wichtige.
Also
wie viele?
Was strebst du an?
Wenn du ein guter Spotter bist, fragst du immer, wie viele Reps sollen das hier werden?
Und wo sollte man angreifen? So. Ist diese Frage da, was macht einen guten Spotter aus? Steht es da drin?
Irgendwo war da irgendwas in die Richtung. Okay. Also, und wenn nicht, ist mir auch egal, weil ich drüber reden will.
Das macht Sinn.
Du hast gesagt, nicht in den Hantel. In die Hantelbahn eingreifen. Ich würde sagen, in die Hantelbahn eingreifen, das kann ein guter Spotter. Also oft ist es ja so, dann habe ich noch einen Punkt, darf ich nicht vergessen. Oft ist es so, dass man eine Wiederholung beim Bankdrücken failt, weil man nicht in einer guten Bahn ist.
Ja.
Und also das habe ich von dir gelernt. Ein guter Spotter zieht die Hantel eben nicht nach oben, sondern der korrigiert den Hantelpfad in der horizontalen. Also der, oft ist es dann, dass du die Hantel einfach ein bisschen zu dir holst, aus Sicht des Spotters, nach hinten. Und dann kann eben der Trainierende die Rep selber noch in den Lockout bewegen. Und
das ist schon sehr, sehr spezifisch.
Es ist sehr spezifisch, aber das macht einen guten Spotter aus.
Beim Bankdrücken jetzt.
Beim Bankdrücken, ja, ja. Genau. Weil wenn der Drückende gerade nach oben drückt und halt in der sehr ineffizienten Bahn sich befindet mit der Hantel, dann kannst du dafür sorgen, dass eben seine Kraft einfach in die richtige Bahn wortwörtlich gelenkt wird, indem du die Hantel ein bisschen nach hinten holst. Und das ist dann eben kein, okay, ich ziehe die Hantel einfach hoch, sondern du holst die Hantel ein bisschen zurück und lässt den Drückenden sein Ding machen. Und das ist ja das A und O. Du willst den Drückenden immer sein Ding machen lassen und eben nur eingreifen, wenn es das wirklich braucht. Und was du gerade gesagt hast, mit den Leuten ein paar Worte wechseln, das ist jetzt gerade so im Personal Training mit Leuten, die da halt nicht so erfahren sind und nicht so viel Vertrauen haben in ihre Fähigkeiten beim Bankdrücken. Viele Leute, wenn du sie spottest, habe ich über die Jahre so erlebt, wenn die an den Sticking Point kommen, dann hören die auf.
Ja, ja.
Dann sind die so, oh, ich kann nicht mehr. Und dann hören die einfach auf. Ja. Dann legen sie die Hantel auf die Brust ab und sind so, okay, jetzt kannst du sie hochheben. So.
Shoutout Dani.
Shoutout GM. Und das sind so Sachen, das geht halt nicht. Also da lernst du halt nichts. Das heißt, da musst du als Coach sagen, hey, ich bin hier. Wenn es schwer wird, schieb weiter. Ich gebe dir die Unterstützung, die du brauchst, damit du die Wiederholung noch finishst. Aber so dieses so, oh, jetzt wird's schwer, jetzt höre ich auf und du stehst ja da, um mir die Hantel von der Brust zu heben. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Auf gar keinen Fall. Dafür bin ich nicht da als guter Spotter.
Ja, absolut.
Wohlgemerkt.
Ich würde gerne nochmal zu dem Hantelweg sagen, du hast natürlich vollkommen recht. Wenn man schon so gut spotten kann und auch einfach weiß, wie der andere die Hantel beschleunigt, ja, dann ist es natürlich vonnöten, die Hantel quasi in ihrem Weg zu korrigieren. Auf der anderen Seite, wenn es so ist, dass du halt überhaupt gar nicht weißt, was du machst, dann muss man eben darauf erpicht sein, dass man halt diesen Hantelweg nicht stört. Das wollte ich damit sagen. Nochmal jetzt ganz explizit, wenn wir beim Bankdrücken sind oder auch beim Overhead-Pressen mit zum Beispiel Kurzhantel oder wie auch immer, das Implement gibt irgendwie auch so ein bisschen vor, wo man spotten würde.
Wo würdest du beim Kurzhantel-Bankdrücken spotten?
Ich definitiv am Handgelenk.
Das ist unkonventionell. Die meisten Leute spotten das halt am Ellenbogen.
Ja, aber
drücken die Ellenbogen quasi von unten nach oben.
Ja, aber am Ellbogen wirst du niemals den sensorischen Input bekommen als Spotter, wo muss ich hin? Und ich finde am Handgelenk, und das ist nicht viel, das ist genau das, was du gerade gesagt hast. So, du hast das ja, wenn ihr das seht, vorgemacht mit zwei Fingern. Mehr ist es nicht. Und beim Handgelenk ist es bei mir ganz genauso. Ich merke einfach, driftet das Gewicht zu sehr nach innen oder nach außen oder nach vorne oder nach hinten. Und dementsprechend kann ich das ganz, ganz einfach und minimal korrigieren. Wenn ich an den Ellbogen bin, dann muss ich jemanden haben, meiner Meinung nach, wenn ich einen erfahrenen Lifter habe, dann kann ich an den Ellbogen korrigieren und spotten. Aber bei den
genau, weil da ist die Technik locked in und du musst nur ein bisschen Impuls nach oben.
Ganz genau, ganz genau. Ja. Wenn es aber jemand ist, der halt einfach noch externe Sicherheit braucht, wie du jetzt offensichtlich, dann würde ich definitiv am Handgelenk bleiben.
Das heißt, du greifst die Handgelenke dann als Spotter?
Ja, aber auch nur mit zwei Fingern. Also mit Zeigefinger, okay. Bisschen Pinching, Zeigefinger und Daumen. Mehr ist es nicht. Und mehr braucht man auch schlichtweg nicht.
Das ist schon deep rein ins Spotter-Rabbit-Hole hier.
Ja.
Ich erinnere mich da immer gerne an den Moment. Shoutout Head of Memes, als er beim Hospitieren, als er noch Prakti war, dann Peter Schmeter Maschine spotten sollte, der halt irgendwie, keine Ahnung, die 44er durch die Gegend gewuchtet hat. Und der war halt viel zu zaghaft. Also gerade beim Kurzhantelbankdrücken, da muss man schon auch manchmal einfach halt dann anpacken.
Ja.
So. Kann man nicht so, ja, weiß ich nicht, ich fass mal so ein bisschen an hier. Das funktioniert nicht. Okay, ich glaube, wir haben genug drüber geredet, oder?
Ja, aber ist ja auch mal so schön, gell? Das ist halt so aus der Praxis.
Ja, und wirklich. Also schlecht spotten, bitte macht es einfach nicht. Das ist ganz, ganz schrecklich für den Lifter.
Ganz schlimm.
Wenn du dem Drückenden eine Wiederholung klaust, die er selber geschafft hätte, weil du nicht spotten kannst, shame, shame, shame on you.
Dann sag beim nächsten Mal lieber, aber der Quiz hat gesagt, ich sollte lieber nicht spotten, wenn ich es nicht kann.
Na, dann hast du einfach Gains geklaut. Ja. Also kannst du damit leben, dass du einem anderen Menschen seine Gains geklaut hast, proaktiv? Kannst du damit leben? Ich könnte damit nicht leben. Okay.
Heute ist auch schon wurscht, oder? Heute, glaube ich, 18 Kaffee.
Oh Mann. Der Andi war schon überkoffeinisiert, als ich ihn heute Morgen getroffen habe und meinen ersten Kaffee dann getrunken habe. Also für dich war es dann der 5. und jetzt ist es der 7. oder so. Hi MTMT-Team, Gratulation, super interessanter Podcast. DKDZ im Jänner war auch top und brachte einige neue Einblicke. Danke. Bei der MTMT-Methode bin ich noch am Anfang, freue mich aber schon auf weitere neue Insights und viele Aha-Momente. Geil, dass du am Start bist. Ich würde von euch gerne ein paar Praxisbeispiele für ein Kontrasttraining erhalten, speziell für Squat und Deadlift. Welche Wiederholungsanzahl, Intensitäten verwendet ihr und welche Sprungübungen danach sind eure Lieblingskombinationen? Gerne Uni und Bilateral. Merci und viele Grüße aus Tirol, Alois.
Tag der Alois. Shoutout Alois.
Shoutout, Grüße nach Tirol.
Ist dein Bizeps schon geplatzt?
Ins Tirol rein. Praxisbeispiele für Kontrasttraining. Squat, Deadlift, welche Wiederholungszahl, Intensität?
Also erstmal würde ich mal feststellen, dass wir das in unserem Kontext gar nicht machen, oder?
So? Ich schon, persönlich.
Also du halt. Dann kannst du ja von dir erzählen, aber...
Mit Kunden meist auch manchmal, tatsächlich.
Tatsächlich?
Ja. Mit wem denn? Wenn man das jetzt Kontrasttraining nennen will, so. Ich mache halt einen Supersatz, der aus einem schweren Lift und Sprüngen besteht. Das ist Kontrasttraining, oder?
Ja, dann ist es
das mache ich schon manchmal auch mit Kunden.
Komm, wer macht das?
Barbs,
Mark. Ja, wollte ich gerade sagen. Geil. Dann erzähl mal.
Die krassen Turboathleten, die ich halt so trainiere, logischerweise. Ja, also Kontrasttraining ist jetzt nicht besonders deep. Du machst eben einen schweren Lift und halt wirklich schwer, also auch dementsprechend mit einer hohen relativen wie auch absoluten Intensität. Da reden wir dann, also Prozentbereich um die 80% oder drüber.
80 plus.
80 so. Plus, genau, Wiederholungsbereich. Würde ich sagen 3 bis 5, klassischerweise in einer schweren Compound-Bewegung, wie eben ein Safety-Bar-Squat, ein Trapper-Deadlift, sowas. Mhm. Also meine persönliche Kombo früher war immer Trapper-Deadlift und Box-Jump.
Erklär mal kurz ein Box-Jump, dass das auch klar ist, wie du es siehst, also was das ist.
Also du springst halt auf eine Box drauf.
Okay. Sorry, dass ich so doof frage, aber dass wir es alle auch verstehen können.
Ach so, aber das war die Frage.
Ja.
Okay, gut. Genau, also du startest halt und springst auf eine hohe Box. Und das habe ich immer gerne kombiniert, eben Wiederholungsbereich, wie gesagt, 3 bis 5 beim Deadlift. Bei den Sprüngen auch nicht viel mehr Wiederholungen, die sollen auch intensiv sein.
Würdest du es mittlerweile auch noch, also es ist jetzt schon sehr spezifisch gefragt, aber würdest du mittlerweile auch noch einen Boxjump machen oder würdest du so Sachen machen wie zum Beispiel repetitive Broadjumps, also halt.
Ich glaube, man kann da alles machen. Also ich mache insgesamt einfach viel weniger Boxjumps. Ich halte von der Übung nicht mehr so viel wie vor einigen Jahren noch. Das heißt, ich würde wahrscheinlich mehr echte plyometrische Übungen machen, was ein Boxjump ja nicht ist.
Ja.
Fast habe ich es gesagt. Genau, und da kann man eigentlich, hat man da total viele Möglichkeiten. Also ob du kannst auch unilaterale Sprünge nach einem bilateralen Lift machen, du kannst auch einen schweren unilateralen Lift machen, wie zum Beispiel sowas wie einen Safety Bar Bulgarian Split Squat für eben wenig Wiederholungen. Da machst du irgendwie deine 5 Reps pro Bein, vielleicht sogar mit Festhalten, dass du halt wirklich dich auf diesen Output Kraft in den Boden bringen, konzentrieren kannst. Machst da eben beide Seiten, dann machst du eine kurze Pause, 30 Sekunden bis, keine Ahnung, 1,5 Minuten und dann machst du deine Sprünge. Also da kannst du dann auch Hops machen, intensive, keine Ahnung, 5 pro Seite oder so, eben nicht ultra viele Wiederholungen in dem Kontext.
Sorry, das habe ich jetzt nicht verstanden. Das schaltest du nicht direkt im Anschluss dahinter?
Doch, halt mit einer kurzen Pause. Also ich mache erst meinen Kraftsatz und aber dann kurz, eben 30 Sekunden
aber 30, ich dachte
bis 1,5 Minuten maximal. Also ich will schon mich ein bisschen erholen dazwischen. Ich will nicht gassed sein, ich will nicht außer Atem sein, wenn ich meine Sprünge mache.
Ja.
Aber ich will jetzt nicht unnötig die Pause in die Länge ziehen. Ich glaube, die ursprüngliche Theorie, die hinter Kontrasttraining steckt, ist ja so PAP-Effekt.
Ja.
Also Post-Activation Potentiation. Kann man drüber nachdenken, wie man will. So, das soll jetzt gar nicht Thema sein. Aber so dieser Effekt besagt quasi, dass du nach einer sehr schweren Maximalkraftbelastung eben eine Potenzierung danach hast. Und das ist eben der Gedanke dahinter. Du aktivierst dein neuromuskuläres System durch eine Maximalkraftbewegung, wie zum Beispiel einen schweren Satz Kreuzheben. Und diese Aktivierung hat einen Effekt auf das, was du danach machst, aka macht deinen Sprung besser, weil du eben postaktivierungspotenziert bist dadurch. Und dadurch ist der Stimulus, den du in deinem Sprung erzeugst, höher, weil du mehr Output liefern kannst. Das heißt, du ermüdest dich nicht durch die, durch den Deadlift und hast deswegen weniger Output in deinem Sprung, sondern du erhöhst sogar den Output in deinem Sprung durch diesen schweren Deadlift, den du davor machst. Und das ist natürlich wichtig. Dementsprechend sollte der schwere Lift nicht super ermüdend sein. Das heißt, da arbeitest du wahrscheinlich mit 2 bis 3 Wiederholungen im Tank, dass du das halt auch einfach schnell und explosiv bewegen kannst, dieses Gewicht. Und danach machst du deine Sprungvarianten.
So. Und jetzt rein exemplarisch. So, ich meine, du hast ja schon aufgezählt, was du gemacht hast, was du gerne machst mit Kunden und Kundinnen.
Also für mich ist der Go-To ist nach wie vor Trapper Deadlifts zusammen mit sowas wie eben Boxjumps oder Broadjumps oder auch einfach intensiven Pogo-Jumps direkt hinterher. Oder dann eben ein Safety-Bar-Squat oder auch sowas wie ein Box-Squat eignet sich dafür super, finde ich. Der Gedanke ist ja auch, dass du das Bewegungsmuster vielleicht ein bisschen anpasst. Mhm. Also deswegen war meine Combo und es war meine Denke damals auch immer, von den Gelenkwinkeln ist natürlich ein Trapper-Deadlift, so als Hybridbewegung zwischen Squat und Hinge, sehr nah an einem Box-Jump, also an der Bewegung, die da passiert. Und deswegen dachte ich halt so, okay, ja, ist dann spezifischer, deswegen koppel ich die. Inzwischen glaube ich nicht, dass es so ultra wichtig ist, sondern es geht halt einfach um diesen neuromuskulären Reiz und diese neuromuskuläre Aktivierung durch den schweren Lift. Das heißt, man kann auch einfach einen Langhantel-Deadlift oder einen Front Squat oder was auch immer koppeln mit einem Boxjump. Ich glaube nicht, dass die Gelenkwinkel da irgendwie super krass übereinstimmen müssen. Deswegen glaube ich auch, dass es Wert haben kann, eben sowas wie einen Pogo-Jump, einen intensiven, zu koppeln an sowas wie einen Deadlift, wo ja die Bewegungen von außen betrachtet ganz anders aussehen, wo ich viel, viel stiffer bin bei einem Pogo-Jump, viel weniger überhaupt in eine tiefe Position komme.
Du willst also damit sagen, am Ende des Tages, wenn man das so darüber nachdenkt und wenn man nicht vergleichbare Gelenkwinkel irgendwie reproduzieren will in den hintereinander geschalteten Bewegungen, ist man ja viel freier und kann dementsprechend auch viel kreativer arbeiten.
Ja. Und ich finde, also wie gesagt, ich mache das mal in meinem eigenen Training immer noch gerne. So, es fühlt sich einfach gut an. Also ob jetzt PAP-Effekt ein Ding ist oder nicht, sei mal dahingestellt.
Ja.
Aber man ist halt einfach irgendwie on nach so einem schweren Lift, wenn man die Intensität halt gut getroffen hat. Und das ist einfach ein guter Moment, wo man halt auch so das Gefühl hat, so okay, ich habe hier gerade richtig geil Output geliefert in meinen Sprüngen. Plus, es hat auch einfach einen zeitersparenden Faktor, den man nicht unterschätzen sollte. Wie bei jedem Supersatz, dass du halt einfach einen guten Stimulus beziehungsweise gute Trainingsstimuli in relativ kurzer Zeit unterbekommst. Mhm. Und auch das ist ein Vorteil, den man nutzen kann, eben auch wieder losgelöst von, ist PAP-Effekt wirklich ein Ding oder nicht. Ja, kann man machen, muss man nicht, dieses Kontrasttraining. Aber ich finde es, es macht halt auch einfach Spaß.
Ich wollte gerade sagen, es macht halt Bock, oder so. Es
macht einfach Bock.
Ja, also gerade für Menschen, die halt lange Zeit nicht mehr gesprungen sind und so weiter. Das ist halt einfach eine geile Erfahrung so. Und das wissen wir ja auch, also so als Erfahrung, die wir alle haben, du kannst halt Menschen, die dann eine Sprungvariante absolvieren sollen, wirklich dazu bringen, maximalen Effort da reinzulegen. Es ist immer noch so, glaube ich, dass viele irgendwie so eine Sperre im Kopf haben, wenn es darum geht, irgendwie ein Gewicht zu bewegen. Aber wenn das nicht wegfällt, dann wirst du auf alle Fälle halt so die, okay, hier kann ich maximal performen, maximalen Output liefern.
Mhm. Also der Frage war ja so, du hättest gerne Praxisbeispiele, speziell für Squat und Deadlift. Da muss ich jetzt aber sagen, der Fokus von Kontrasttraining ist für mich eher die Sprungvariante dann. Also Squat und Deadlift ist ja quasi nur, in Anführungszeichen, die Vorbereitung auf den Sprung. Mhm. Das heißt, das wäre jetzt gar nicht der Fokus. Kann man auch andersrum argumentieren natürlich. Man kann auch sagen, okay, ich will meinen Squat hochbringen und irgendwie bin ich ein bisschen lahmarschig in meinem Squat, also mache ich davor ein paar sehr, sehr explosive Sprünge, um quasi andersrum neuromuskuläres System zu aktivieren, was auch immer das bedeutet. So, deswegen rede ich, also ich benutze dieses Wording nicht so gerne, weil ich immer nicht so genau weiß, was das überhaupt bedeuten soll. So, ich habe jetzt mein ZNS aktiviert. Das ist immer so, okay, not sure. Meinen wir einfach Warm-up damit oder I don't know. Egal, also man könnte es auch andersrum denken, wenn dein Fokus eben ist, du nutzt Kontrasttraining, um besser in Squat oder Deadlift zu werden. Hat wahrscheinlich einen ähnlichen Effekt. Mhm. Irgendwie logisch. Haben wir auch gemacht früher. Also keine Ahnung, vor dem Bankdrücken Schockwürfe. By the way, man kann das auch für den Oberkörper benutzen, mit Medizinballwürfen zum Beispiel. Man kann auch explosiv Sachen ziehen, wie zum Beispiel einen Schlitten und so. Man kann solche Sachen koppeln. Also ich erinnere mich da auch an Zeiten, wo wir vor unseren schweren Bench-Einheiten eben so Medizinball-plyometrische Schockwürfe gemacht haben, um uns eben zu aktivieren, aufzuwärmen, wie auch immer du es nennen willst. Mhm. Potenzieren. Um uns zu potenzieren, haben wir es gemacht. Ja, hast du noch irgendeine Combo, irgendwas in der Richtung?
Na, ich habe gerade nachgedacht. Aber also seelisch, glaube ich, kann man oder könnte man auch denken, dass man, so wie du vorhin argumentiert hast, dass man in vergleichbaren Gelenkwinkeln bleibt oder halt wirklich auch vergleichbare Übungen einfach hintereinander koppelt. Also eben zum Beispiel einen schweren Safety Bar Split Squat. Also wirklich schwer. Also 3 Reps eben auf der linken Seite, also linkes Bein vorne und dann vielleicht irgendwie so, ja, so Split Squat Jumps dahinter.
Lunge Jumps.
Ja, dahinter schaltet.
Ja.
Also auch nicht mehr als eben dann, keine Ahnung, 3 bis 5 Reps auf der jeweiligen Seite dahinter. So.
Ja, oder auch einfach einen Squat-Jump mit Gewicht könnte man zum Beispiel machen. Also man könnte auch einfach man macht einen Box-Squat zum Beispiel, Safety-Bar, Langhantel, whatever. Und danach machst du nimmst dir relativ leichte Kurzhantel in die Hand und machst eben einfach einen Sprung auf der Stelle, wo du so hoch springst wie möglich gegen Widerstand. Also ja, es gibt total viele Möglichkeiten,
ja,
mit denen man da rum experimentieren kann. Okay, next. Hallo Andreas und Christopher.
Hallo zurück.
Also nicht Andy und Quies, auch okay. Erst einmal vielen Dank, dass ihr mir in der Vergangenheit so häufig Fragen beantwortet habt, außerhalb des Podcasts. Sehr, sehr gerne. Ja, Leute, wir antworten ja auch auf DMs und E-Mails tatsächlich und da kommen auch regelmäßig viele Fragen rein.
Ach, jetzt hat.
Frage 1. Neuroathletik ist momentan der letzte Shit beim Tennis. Ich halte nicht viel davon, da bekannte Sachen wie zum Beispiel propriozeptives Training eingebaut werden, um Neuroathletik eine wissenschaftliche, basierte Grundlage nach außen darzustellen. Wilder Satz. Vieles wird dann aber als Wahrheit verkauft, die noch nicht belegt oder nie belegt werden kann. Was haltet ihr von Neuroathletik?
Ist es immer noch so ein Thema, dass man sich da auch so darüber Gedanken macht?
Also in meiner Wahrnehmung ist der Neuroathletik-Hype extrem abgeflacht in den letzten paar Jahren. Also so 1, 2, 3 Jahren. Aber es ist nur meine Wahrnehmung. Ich weiß nicht, wie es da draußen so aussieht.
Heißt es jetzt nur anders oder ist es einfach?
Naja, ich glaube, es wird mehr von neurozentrierten Training geredet und eben nicht mehr von Neuroathletik. Das ist schon noch ein Ding so, aber wie gesagt, das ist nur meine Wahrnehmung. Ich kann das, glaube ich, schwer einschätzen.
Wie würde man eine Grenze ziehen, wenn man die überhaupt ziehen kann, zwischen diesen beiden Begrifflichkeiten und der Inhaltlichkeit dahinter?
Ich glaube, das meint ziemlich genau das Gleiche.
Okay.
Es wurde, glaube ich, nur ein bisschen rebranded, weil eben Neuroathletik sehr, sehr viel kritisiert wurde, auch zu Recht. Und dann ist es natürlich klug zu sagen, so, ich gebe dem Kind einen anderen Namen, der vielleicht auch wirklich das besser beschreibt, was es ist.
Mhm.
Weil ich finde, neurozentriertes Training, das macht schon mehr Sinn, dieses Wort.
Ja.
So, es ist halt Training.
Also inhärent macht es definitiv. Ja, macht mehr Sinn.
Genau, es ist halt irgendwie Training mit ein bisschen mehr Fokus auf unser Nervensystem, I guess, auf Neurosachen. Und das lasse ich mir mehr eingehen als so dieses eben irgendwie Neuroathletik, weil da, was soll das heißen?
Ist es vielleicht auch so, dass eben genau diese Differenzierung oder diese bessere Formulierung eben dann sinnvoller ist dahingehend, dass man mit Neuroathletik ja irgendwie gedacht hat, man macht halt krasse Athleten, so.
Genau.
Hat alle anderen physischen Komponenten da irgendwie außen vor gelassen, hat gesagt, okay, du trainierst dein Nervensystem, aka dein Gehirn, und dann wirst du auf alle Fälle ein krasser Athlet. Versus neurozentriert, du fokussierst dich jetzt eben auf diese eine Komponente, siehst die dann aber quasi im Bedarf als einzugliedernd in den Rest des Trainings.
Ich glaube schon.
Ja, ich meine, dann hat es eine gewisse Daseinsberechtigung und eben, wie du gerade schon gesagt hast, dann ist es besser formuliert und dann ist es auch einfach rein von der Kritikfähigkeit dem Ganzen so ein bisschen enthoben, beziehungsweise einfach besser, genau.
Das ist
eingeordnet.
Das ist auf jeden Fall smart, weil ich meine, wir haben da in der Vergangenheit immer mal wieder drüber geredet. Also wirklich, und das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber es interessiert mich nicht.
Ja, verstehe ich.
Neurozentriertes Training, Neuroathletik interessiert mich einfach nicht. Und der Grund ist einfach nur, ich glaube, dass halt Training, also erstens mache ich die Trennung nicht. Egal, ob jetzt der eine sagt, wir machen myofasziales Training oder der andere sagt, wir machen neurozentriertes Training. Es ist halt so, wir machen Training und wir sind ein Organismus, der, also wenn wir einen Organismus trainieren, dann trainieren wir alle Subsysteme von diesem Organismus. Ist egal, was du machst. Du trainierst immer auch dein Nervensystem, du trainierst immer auch dein fasziales System. Und es kann sein, dass man durch gewisse Methoden das Verhältnis vielleicht ein bisschen verschieben kann, eben den Fokus ein bisschen verschieben kann, aber du trainierst ja trotzdem immer das Gesamtsystem. Und ich mag dieses Trennen nicht gerne und ich bin so, hey, wenn wir den Menschen einfach gut trainieren, so, das sollte, glaube ich, unser Fokus sein. Und nicht, dass wir uns irgendwas rauspicken und sagen, so, ja, wir trainieren jetzt eben neurozentriert oder dein Gleichgewichtsorgan oder dein visuelles System. Ich sage nicht, dass es keinen Wert hat. Ich glaube auf der anderen Seite aber auch nicht, dass es viele Leute gibt, die sich wirklich gut damit auskennen. So, da kannst du von mir aus eine Wochenendschulung machen und dann denkst du, du kannst irgendwas. Ah, I doubt it. Ich glaube nicht, dass du dann viel mehr weißt. Und das ist so das Hauptproblem, das Training, einfach nur Training, das kann man immer viel, viel besser machen. Und da sollte man sich, glaube ich, erstmal drum kümmern, bevor man anfängt reinzuzoomen und irgendwie zu denken, so, oh, ich trainiere jetzt aber neurozentriert. So, das sind so meine Punkte dazu. Ich finde es cool, dass Leute sich damit beschäftigen. Vielleicht wird es, also wenn es wirklich gut ist und gut funktioniert und gute Ergebnisse produziert, dann wird sich das auch etablieren, früher oder später. Glaube ich, dass es passiert? Na.
Naja, ich glaube, also ich würde mal so darüber sprechen wollen, dass wenn man jetzt sich einen Leistungssportler anschaut, dann ist der natürlich immer darauf erpicht, noch Promille oder halt, wenn es noch mehr Bedarf gibt, Prozente rauszuholen aus seiner Performance. Wenn diese Leistungssportlerin dann letztendlich Elemente wie neurozentriertes Training integriert, jetzt zum Beispiel in dem Fall Tennis, das ist wahrscheinlich der Benedikt Klenke, oder?
Mhm.
Ja, Shoutout. Schon Benedikt, glaube ich, habe ich mir richtig gemerkt.
Hast du richtig gemerkt.
Dann macht es schon Sinn, glaube ich. Ja, das ist ja irgendwie auch total naheliegend. Aber, ja, darüber hinaus wird dieser Athlet oder diese Athletin halt das ganz normale Tennistraining, das ganz normale physische Training weiterhin auch praktizieren, logischerweise. Das einzige Problem, was ich immer mit solchen Dingen habe, ist eben, dass man halt versucht, eine Neukreation marketingmäßig herauszuheben und zu sagen, das ist das, worum es geht, Ausbildung über Ausbildung über Ausbildung anzubieten und zu verkaufen. Das ist das Problem, das wisst ihr ja, was wir immer mit solchen Systemen haben. Wenn man prinzipienbasiert orientiert arbeitet, dann wird man sich diese Fragen auch gar nicht stellen müssen. Dann ist es nämlich genauso, wie es der Quiz vorhin erklärt hat, dass alle Subsysteme im Körper immer gleichermaßen trainiert werden. Je spezifischer man dann auf eine Sache eingeht, wie zum Beispiel neurozentriert, desto mehr wird man in der Zeit natürlich einfach den Rest in Anführungsstrichen irgendwie außen vor lassen müssen, weil der Reiz, den man setzt auf andere Systeme oder die Intensität, mit der man arbeitet, halt eine ganz andere ist. Und da muss man sich halt einfach immer die Frage stellen, was ist wirklich die Intention des Trainings insgesamt? Und was ist das Desired Outcome für jetzt in dem Beispiel einen tennisspielenden Athleten oder eine Athletin?
Also geht dein neurozentriertes Training mit Opportunitätskosten einher?
Ja, natürlich.
So, und meistens wird es so sein. Und auch diese Jagd nach, ich habe das besondere neue Training, was mir die letzten paar Prozent gibt. Das haben viele so dieses Streben und dieses Denken. Aber es ist für mich auch kein legitimes Argument. Und es wurde, in der Vergangenheit wurde genau dieses Argument immer wieder angebracht, um Neuroathletik zu verteidigen. Ja, ja, das ist ja auch nur für die, die die letzten paar Prozent rausholen wollen. Und es ist so, auf den ersten Blick klingt es nach einem sinnvollen Argument, aber diese Spitzenathleten können alle über ihr normales Training ganz viele Prozentpunkte immer noch rausholen. Von daher ist es für mich auch kein Argument. Also es klingt auf den ersten Blick irgendwie smart. Man ist so, oh ja, stimmt, weil Leistungssportler, da kitzel ich das letzte Prozent mit Neuroathletiktraining raus. Und es ist so, Dude, kitzel halt mal 10% raus, indem du einfach dein Athletiktraining erstmal besser machst. So.
Ja, aber gut, ich meine, das hast du auch schon angesprochen, über diese Themen und diese Zusammenhänge haben wir in der Vergangenheit schon diverse Male gesprochen.
Ja, das halten wir von Neuroathleten.
Aber vielleicht jetzt gerade, wenn ich jetzt wirklich bestätigt bekommen habe, dass du es bist, Benedikt, ich würde schon auch sagen, wir als Old Hats, ich glaube, du bist auch so alt wie ich oder so, man muss schon immer aufpassen, dass man quasi sich nicht...
63.
Ja, bist du 63?
Ja, du bist ja 63.
Ach so, ja, nein, Benedikt, weiß ich nicht, ob du 63 bist. Wir müssen schon auch aufpassen, dass wir halt open-minded bleiben und dass wir nicht per se sagen, na, also gerade so, wenn du halt lange schon Tennistrainer bist, dass du halt denkst, na, so quasi nach dem Motto, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Also open zu sein und sich Dinge anzuschauen und anzuhören und so weiter, macht auf alle Fälle Sinn. Das will ich damit sagen.
Safe. Aber es gibt auch sowas wie toxische Open-Mindedness, meiner Meinung nach. Und manchmal, wenn man auch gewisse Dinge halt durchgedacht hat und sich damit auseinandergesetzt hat, dann ist es auch manchmal notwendig, gewissen Methoden gegenüber nicht mehr open-minded zu sein, sondern zu sagen, na, das braucht's nicht.
Ja, ja, absolut. Also so, um diese zwei Extrempunkte zu vertreten. Aber ich glaube, für dich, Benedikt, so wie ich dich jetzt einschätze und den DMs, die wir ja schon oft hatten, könnte ich mir vorstellen, dass es durchaus so ist, dass du da mal ausatmen kannst, mal kurz hinschaust und dann vielleicht so handelst, wie es der Quiz gerade beschrieben hat. Sagst, okay, ich habe es mir angeschaut, danke, aber nein.
Frage 2 für Andreas. Ihr habt mal davon gesprochen, dass jeder Trainer als Praktikant bei euch anfängt, bevor er eingestellt wird. Ab wann ist bei dir der Trainer? Ab wann ist bei dir der Trainer im Kopf kein Praktikant mehr? Wann legst du das ab? Ich frage, da ich Co-Trainer bei mir in der Tennisschule habe, die bei mir mit 6 Jahren ins Tennistraining kamen und jetzt Co-Trainer sind. Andi.
Und ist der jetzt, ist der jetzt 7 der Mensch oder?
Andi, ja. bin ich für dich immer noch ein Praktikant?
In gewissen Zügen natürlich, auf jeden Fall. Ja, ist doch klar. Also, das ist natürlich schwer zu beantworten, aber ich denke immer, wenn du eine gewisse Guideline hast, wie du willst, dass Menschen sich entwickelt haben, dann ist es halt natürlich ein sehr, sehr individueller Prozess, der natürlich schon festgemacht ist an einigen, wenn du so willst, Punkten, die man auch tatsächlich niederschreiben kann, über die man sich mal Gedanken machen muss wahrscheinlich. Was sind die Anforderungen, die du stellst an einen Trainer neben dir? Wie soll dieser Mensch sein? Und zwar nicht nur technisch-inhaltlich, sondern eben halt vor allem auch menschlich. Und dementsprechend, wenn du so eine interne Checkliste durchgehen kannst und sagst, abgehakt, 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 Entwicklungspotenzial, dann ist es eben genau deine Aufgabe, im Kopf abwägen zu können, okay, kann ich diesen Menschen jetzt irgendwie auf die Menschen loslassen oder eben nicht, beziehungsweise wie sehr guidest du jetzt in dem Fall den Quiz durch diesen anhaltenden Prozess?
Ja, ich wurde ja schon auf Menschen losgelassen, als ich noch Praktikant war und als ich vor der Checkliste noch nicht viel
Ja, das weißt du ja gar nicht.
Checked hatte, oder?
Das ist ja das, was du dachtest.
Ach so.
Ja. Also es ist natürlich eine super interessante Frage, aber die ist halt höchst individuell. Und die Erfahrung zeigt ja auch, dass wir bei MTMT eben so, ich sag mal, so gute Menschen, will ich fast sagen, ich will jetzt nicht sagen Trainer und Trainerinnen, sondern wirklich gute Menschen hervorgebracht haben, weil es ja eben so ist, dass wir uns mit so viel Herzblut und Emotionen dieser Entwicklung der Menschen widmen und gewidmet haben in der Vergangenheit. Was war die Frage eigentlich?
Naja, wann du das ablegst, dass Leute in deinem Kopf Praktikanten sind.
Also stimmt, das wollte ich noch dazu sagen.
Also ab wann ist jemand wirklich in deinem Brain drin, in deiner Sicht auf diesen Menschen eben kein Praktikant mehr, sondern ein vollwertiger Trainer.
Wenn's Kollege. So. Eben, wenn es so ist, dass die, ich sag mal, die technischen, inhaltlichen Anforderungen erfüllt sind. Und wenn es dann auch so ist, dass quasi dieses, die Intention, warum man es zusammen überhaupt macht, für Dritte, wenn die wirklich inhärent in diese Person übergegangen ist. Also dieses aufrichtige, ehrliche Interesse am Gegenüber. Und wenn ich das bei Menschen spüre, dann sind sie immer noch Praktikanten, so in gewissen Feldern, so wie der Quiz auch noch, aber dann sind sie vollwertige Trainer und Trainerinnen auf jeden Fall. Aber ich sag dir auch eins, das ist schon echt eine Aufgabe, das ist echt ein Prozess. Das ist auch nichts, was man quasi fertiggestellt hat und dann hat man diesen Trainer geformt und dann ist er quasi als Teig in den Ofen gekommen. Die Ofenbackzeit ist die Ausbildungszeit und dann ist er fertig gebacken und dann ist er Trainer. Sondern du musst dann weiterhin dafür sorgen, dass das Klima stimmt, dass vielleicht der Anstrich, ja, die Bepinselung stimmt, dann letztendlich irgendwie noch so die Ganache obendrauf, der Puderzucker und so weiter. Das ist also nie, es ist nie ganz fertig. Ja.
Also,
hast du es nicht verstanden?
Wie lange kümmerst du dich dann um das fertig gebackene Trainerprodukt?
Dauerhaft.
Es muss doch, und also, es wird dann nicht verzehrt, sondern du hältst es dann einfach so frisch.
Mumifiziert, so.
Okay. Weiß ich nicht.
Ja, war das ein schlechtes kulinarisches Beispiel.
Ich habe die Lücke in deiner Analogie habe ich gefunden.
Ja, diese Weiterführung, du hast recht.
Und was noch eine große Lücke ist, dass halt also keinerlei Teig hier bei MTMT auch nur annähernd eine lange Lebensdauer hat.
Das stimmt natürlich.
Das kommt auch noch erschwerend hinzu.
Vielleicht ist es aber so, dass quasi dieses
Fertig gebackener Teig.
Ich habe jetzt an so ein Männchen gedacht. Wie heißen diese Männchen?
So Lebkuchenmännchen.
Lebkuchenmännchen habe ich gedacht.
Oder ja, so heißt es glaube ich. Der aus Shrek halt.
Genau, der.
Ja. So einer.
Ja, wie auch immer. Also,
ja, sorry. Oder so ein Lebkuchenherz. Das hält sich ja auch bekanntermaßen jahrzehntelang.
Es ist schwer. Also das kann man nicht individuell beantworten.
Es ist schwer und beim Andi hat es für einige graue Haare gesorgt, dieser Prozess.
Oh Mann.
Nächste Frage. Was muss ich trainieren oder besser können, damit mein unterer Rücken bei der Leg Press am Pad bleibt?
Also ich würde erstmal sagen, adäquates Gewicht wählen. So. Und verstehen, was die Hauptbeweger in der Leg Press sind. Und dann vielleicht noch besser stacken, also einfach dein axiales Skelett besser positionieren. Eben, glaube ich, sicherlich durch eine verbesserte Ausatmung in the first place und einfach, wenn du eine Grundvoraussetzung hast, wie eben zum Beispiel durch den Stack garantiert wird, dann kannst du dich darauf konzentrieren, was eben der Unterkörper, sprich die Beine machen in dieser Bewegung. Ohne, dass du das als Gesamtkörperübung siehst, sondern wirklich als eine Bewegung für den Unterkörper. Weil ich verstehe es so, dass du genau im Umkehrpunkt wahrscheinlich irgendwie die LWS verlieren wirst und letztendlich dein ganzer Körper schiebt und nicht nur die Beine.
Ich bin so ein bisschen, was muss ich trainieren, damit mein Unterrücken beim Leg Press am Pad bleibt? Ist nicht das Problem bei der Leg Press meistens genau das andere, also Problem in Anführungszeichen, dass die LWS halt, je tiefer du in die Range kommst, halt noch krasser ins Pad gedrückt wird, weil du halt zu tief gehst, deine Hüftflexion quasi ausgemaxt hast.
Absolut.
Und also deswegen bin ich gerade so, ich hätte die Frage andersrum erwartet, so ungefähr.
Aber der Umkehrpunkt, also so wie ich es jetzt bildlich mir vorstelle, ist eben so, dass du quasi eigentlich keine Leg Press mehr machst, sondern fast so eine Hackenschmidt-Kniebeuge, als würde quasi dein ganzer Körper nach oben gehen und du quasi auch auf eine gewisse Art und Weise eine Hüftextension trainierst. Aus diesem vielleicht überpronouncten Umkehrpunkt heraus.
Also jetzt mal so, halt, stopp.
Ich muss aufhören, ja.
Jemand macht eine Leg Press und du willst damit eben deine Glutes trainieren, deine Quads trainieren, du willst deine Hüfte bewegen. Wenn du diese Range gut machst, also nicht zu tief gehst, dann muss dein Unterrücken erstens gar nicht zwingend am Pad bleiben, sondern wenn du halt eine normal geformte Wirbelsäule hast, dann hast du ja ein leichtes Hohlkreuz. Das heißt, vielleicht hast du gar keinen Kontakt. Aber wenn du dann zu weit runter gehst, also in zu tiefe Hüftflexion gehst, dann wirst du kompensieren und dein Becken geht quasi in den Posterior Tilt und deine LWS wird gegen das Pad gedrückt. Mhm. So, und dann drückst du wieder raus und dann verlässt vielleicht dein Unterrücken wiederum das Pad und du kommst in eine neutrale Position zurück und vielleicht gar nicht in eine überstreckte durch die Lendenwirbelsäule. Das heißt, ich würde vielleicht erstmal darauf achten, was ist denn deine neutrale Position? Alles, was der Andi quasi gesagt hat, so Stack erstmal in der Leg Press und dann mach die Range einfach nicht zu tief, so dass dein System unterer Rücken, Becken, LWS quasi nicht die Position verändert und du die Bewegung wirklich aus der Hüfte holst. Also für mich wäre das ein Range of Motion Ding, weil ich glaube, dass du in der Leg Press mit so einer Extensionsstrategie gar nicht so viel reißen kannst. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß schon, was du meinst.
Also gerade in der Leg Press.
Aber so habe ich es verstanden.
Ja, ja, steht ja auch so da. Aber ja. Ich stelle ja nur in Frage, ob das überhaupt ein Problem ist, ob du dir da überhaupt Gedanken drüber machen solltest. So von wegen, ich muss meinen unteren Rücken die ganze Zeit am Pad halten, weil das sehe ich nicht so. Mhm. Gerade bei einer klassischen so 45-Grad Leg Press. Würde ich das nicht so sehen, dass es unbedingt erstrebenswert ist. Heißt auch nicht, dass es schlecht ist, wenn dein Unterrücken die ganze Zeit am Pad bleibt, aber
also ich glaube schon,
es ist keine Notwendigkeit für eine gute Technik in der Beinpresse.
Ja, ich glaube schon, dass es inhärent so ist, dass einfach das Gewicht dich dahin bringt und dass, wenn du wirklich gut isoliert arbeiten kannst, dass dein unterer Rücken auf eine gewisse Art und Weise schon konstanten Kontakt haben wird. Das heißt ja nicht, dass du per se deinen unteren Rücken fest in das Polster oder halt in die Lehne pressen musst. Ich denke schon auch natürlich, dass sich diese Position durchaus auch verändert. Also unter der Haube ja sowieso. Ja, logischerweise. Aber ich sehe eben so Bilder vor mir, wo Leute in der Beinpresse, in der Legpress tatsächlich, also in so einer 45-Grad-Beinpresse, tatsächlich irgendwie ganz wilde Sachen machen und im Umkehrpunkt, also von der Exzentrik in die Konzentrik, tatsächlich nicht nur einfach ihre Beine, also was du gesagt hast, eben Glutes und Beinstrecker irgendwie, also Quadrizeps aktivieren, sondern einfach komplett aufstehen. Also wirklich eben, wie als würden sie eine Hüftextension trainieren.
Okay. Ja. Und das jetzt habe ich es auch gesehen.
Und das ist halt einfach, also da ist das Gewicht sicherlich einfach zu schwer, dass man kontrolliert bewegen kann.
Genau, also was kannst du wirklich aus den Beinen drücken und in welcher Range?
Und dann kommt einfach ganz stark. Das
ist halt ein krasser Ego-Lift, da muss man halt so ein bisschen.
Dann kommen ganz stark die Rückenstrecker natürlich. So. Und dann ist es halt keine Isolationsbewegung mehr, eben für die beinbewegenden, hüftumbewegenden, whatever, also Kniestrecker und die Glutes halt, sondern es ist halt irgendwas anderes. Und dann ist es genauso, wie du es gerade gesagt hast, halt ein Ego-Lift, wo du halt viel Gewicht bewegen willst, aber halt irgendwas machst, aber nicht das, was du machen solltest.
Also Beinpresse ist wahrscheinlich sogar der krasseste Ego-Lift. So viele Platten draufladen und halt irgendwie die Bewegung machen. Also check deine Technik, check deine Range of Motion, starte in einer guten, gestackten Position und schau mal eben, mit wie viel Gewicht und mit wie viel Range du diese gute, gestackte Position einfach halten kannst und dir die Kraft halt wirklich aus dem Unterkörper holst und nicht irgendwo her.
Ja, ja.
Und das war's dann, glaube ich, auch schon.
Ja.
Nächste Frage. Hallo, ich bin regelmäßige Hörerin eures Podcasts und freue mich immer auf neue Folgen. Ich habe seit einem Jahr mit einer proximalen Hamstring-Tendinopathie zu tun. Schmerz beim Laufen, aber auch bei Deadlifts und Ähnlichem. Habt ihr Erfahrung damit? Wie würdet ihr das Problem angehen?
Ja. Gleiche Beantwortung wie vorher. Also ich bin ganz, 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 ganz stark davon überzeugt, dass deine Relation von Brustkorb zu Becken nicht stimmt. Wenn du eine vielleicht auch so eine latente, rezidivierende Tendinopathie an den proximalen Hamstrings hast.
Hast du das auch oder hattest du das auch, weil du gleich so ja gesagt
absolut.
Hast?
Absolut. Okay. Also gerade wenn du dazu neigst, dass du halt, dass dein Brustkorb im Raum nach vorne verschoben ist, beziehungsweise auch wenn es so ist, dass du halt vermeintlich einen stärkeren anterioren Tilt hast im Becken, dann ist es einfach ein Thema, was halt die Längenspannungsverhältnisse der angesetzten Muskeln irgendwie verändert. Vermeintlich in Anführungsstrichen zum Negativen, also gerade was die Hamstrings anbelangt. Das heißt,
gerade den proximalen Teil.
Genau.
Kommt mir auf Zug, auf Länge.
Voll. Und die werden wahrscheinlich dauerhaft in der Alert-Stellung sein. Vielleicht hast du sogar in der Vergangenheit den Fehler begangen, die Hamstrings zu stretchen, weil es einfach so ist, dass sie sich tight angefühlt haben oder irgendwas hat sich tight angefühlt. Das heißt, du verstärkst die Thematik weiterhin, weil du eigentlich einen ohnehin vom Nervensystem und auch physisch, faktisch verlängerten Hamstring noch weiter irgendwie versuchst auf Länge zu bringen. Also ausatmen, gut stacken und in einer neuen Position alles, was so, ich nenne es mal minimalinvasiv, rund um die Hüfte herum irgendwie auch intensive Arbeit bedeutet, das musst du lernen. Also quasi eine bessere Beckenkontrolle unter Belastung. Das ist das Einzige, was mir was gebracht hat. Und früher, bevor ich diese ganze Information um Stack und um Relation Becken zu Brustkorb und so weiter noch nicht hatte, hey Leute, was ich da rumgeschraubt habe, was ich mir letztendlich irgendwie für Plugs versucht habe, da hinzuschieben.
Yo, hey, wow, hey now.
Mitunter sind die natürlich schon auch abgerutscht. Das ist ja relativ nahe beieinander. So, das eine hat dann wirklich halt eher so Abhilfe geschaffen, als tatsächlich irgendwie die Hamstrings zu treffen. Mach diese Fehler nicht. Sondern versuch auszuatmen, versuch wirklich einfach mal an der Beckenkontrolle zu arbeiten und versuch auch, was mir auch viel geholfen hat, in einer besseren Beckenposition sowas wie Hamstring-Bridges zu machen. Also wirklich keine dynamischen, sondern einfach mal eine gute Beckenkontrolle in einer Position zu finden. 20, 30, dann 40 Sekunden. Das auf jeden Fall natürlich progressiv belasten. Aber mal wirklich zu sehen, was kannst du wirklich? So, hast du Beckenkontrolle und können deine Hamstrings wirklich dein Becken in diese Position ziehen und auch halten?
Deine proximalen Hamstrings.
Die proximalen, genau.
Okay, ja, das ist alles schön und gut und ist auch richtig. Das ist quasi, ich sag mal, die ursächliche Herangehensweise an das Thema. Ich würde jetzt noch die symptombehandelnde, den symptombehandelnden Aspekt
also reinschmeißen.
Beruhig dich mal kurz mit deinen komischen. Das ist wirklich, was ist schon wieder los heute? Ich hätte dir keinen Kaffee mehr geben sollen.
18 Kaffee.
In Länge diese Dinger trainieren wäre dann ein Tipp von mir, auf jeden Fall. Vielleicht auch isometrisch, dass du da sehr, sehr viel Last auf diese Struktur bekommst. Ich persönlich habe keine Erfahrung damit, aber meine Mom hatte das und mit der habe ich das zum Beispiel auch gemacht. Das heißt, ISOs in einer Position, wo dein Knie gestreckt oder fast gestreckt ist und deine Hüfte tief gebeugt ist. Das wäre zum Beispiel was ich da mal testen würde. Könntest du zum Beispiel so machen als überwindenden ISO, du liegst auf dem Rücken in einem Türrahmen oder so oder hast irgendwie eine Säule. Und dann machst du wie so ein Straight Leg Raise und stellst deine Ferse quasi gegen die Wand, gegen die Säule. Du liegst immer noch auf dem Rücken, das heißt, du hast so 90 Grad ungefähr in der Hüfte, dein Knie ist fast gestreckt und dann ballerst du so fest, du kannst deine Ferse in diese Säule rein. Das wäre zum Beispiel ein sehr spezifischer ISO, wo du genau diese Struktur loadest und in die Mangel nimmst. Und das ist natürlich auch wichtig, gerade wenn es akut irgendein Problem gibt. Und das Ganze kannst du dann natürlich auch in Dynamik bringen. Das wäre dann sowas wie ein sitzender Beinbeuger, den du trainierst mit viel Kontrolle, gebremster Exzentrik und so weiter. Also das wären auf jeden Fall noch zwei Dinge, die ich damit reinbauen würde in den Gesamtprozess. Also wir reden ja hier nicht von einem Entweder-Oder. Aber ich würde auf jeden Fall versuchen, eben Load da reinzuschicken, weil, wie wir wissen, die Sprache, die Sehnen am besten verstehen, ist Last. Kraft muss da durchfließen. Und eben, wenn du, ich sag mal, deine Biomechanik verbessern kannst, also alles, was der Andi gesagt hat, Beckenposition, Beckenkontrolle und dann aber auch noch die Struktur einfach resilienter machst, dann bist du wahrscheinlich sehr, sehr gut aufgestellt. Mhm. Und das würde ich mit so einer Kombination aus langsam kontrollierten Kraftübungen gerne eben auch in der Maschine und isometrischen Übungen machen. Das habe ich auch mit meiner Mom gemacht, also da habe ich eigentlich nur mit ISOs gearbeitet und eben auch so mit Bridges und so weiter ein bisschen Fokus generell auf Beckenbewegung auch wieder gelegt. Das hat damals ganz gut funktioniert. Aber es ist natürlich nur N gleich 1.
Ja.
Fällt mir noch was ein? Nee.
Also was du sagst ist schon, das ist auf alle Fälle ein sehr, sehr probater Tipp, dass man auch quasi symptomhaft arbeitet, also wirklich das Gewebe auch in der vermeintlichen, ich nenne es jetzt mal schwachen Position oder fragilen Position, so ist besser ausgedrückt, belastet, um da letztendlich irgendwie eine Verbesserung zu schaffen.
Gerade bei Sehnen finde ich das sogar
ja, die Frage,
unabdingbar.
Ja, die Frage ist bei mir wirklich tatsächlich, also gerade bei diesem Problem, was du beschreibst, ist es wirklich die Sehne oder ist es, also gerade auf diese Struktur bezogen. Das kann man natürlich auch sehr, sehr schwer differenzieren vom Schmerz her. Für mich war es immer so, dass es nicht ein sehnerner Schmerz war, sondern auf alle Fälle halt ein muskulärer Schmerz. Weißt du, was ich meine? Egal. Es ist jetzt wieder sehr, 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 sehr reingezoomt und sehr, sehr gefühlt.
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es halt genau das ist, was sie geschrieben hat. So.
Ja. Also, du hast ja auch beschrieben, dass es dir beim Laufen wehtut. Von dem her macht es total Sinn, dass du das Gewebe auch verbesserst in seiner Qualität, auch letztendlich in einer anterioren gekippten Beckenposition, weil du beim Laufen ja unweigerlich auch wieder dahin kommen wirst. Also von dem her macht das alles Sinn, was Chrissy auch gesagt hat. Mach einfach beide Sachen.
Und also eben Beckenkontrolle beinhaltet ja auch, kannst du dein Becken nach vorne kippen und wieder nach hinten kippen. Also hast du einfach nur, hast du diese Range wirklich zur Verfügung. Das ist ja immer so das, wo man eigentlich, oder wo wir zumindest anfangen würden, wenn es um Beckenkontrolle geht.
Jo.
Und das ist halt auch wichtig, weil wenn dir da Variabilität fehlt in diesem Bereich, naja, dann die Last kommt, die fließt durch deinen Körper und die kommt irgendwo an. Und wenn dir vielleicht gewisse Bewegungsoptionen und eben ein gewisses Maß an Bewegungsvariabilität fehlt, dann kann diese Last nicht gut verteilt werden und dann wirkt vielleicht ein bisschen zu viel auf deinen proximalen Hamstring und dann ist da Aua so ungefähr. Also ja, die Ansätze können und sollten variabel sein, sowas anzugehen.
Mhm. Damit die Ansätze wieder gesund werden. Mhm.
Nächste Frage. Bin so abhängig von eurem Podcast, MTMT-Junkie. Geil. Ich liebe es, wie ihr rumschwafelt und euch Gedanken macht.
Hey!
Hey. Wir schwafeln nicht. Aber Gedanken machen wir uns. Ich neige auch dazu. Sehe es, wenn ich ehrlich bin, auch nicht als negative Eigenschaft. Treffe aber oft auf Unverständnis und Augenrollen mit dieser Art. Ich will immer so viel, wird mir angedichtet. Nun bin ich in einer Position der Leitung und Inhabe einer physiotherapeutischen Praxis und möchte mit genau solchen Menschen zusammenarbeiten. Berufung und nicht Arbeit und auf den Feierabend warten. Bist du noch bei mir?
Ja.
Das ist eine lange Frage. Ihr habt immer mal schon über eure Entstehungsgeschichte und Team gesprochen. Darüber würde ich gern mehr erfahren. Andi, in Klammern, mit Y. Wie entsteht ein gutes Team?
Den müssen wir erst noch holen, den Andi mit Y.
Wie entsteht ein gutes Team? Was ist ein gutes Team? Wie wählst du Kollegen aus? Wann sortierst du aus? Wirst du auch als nervig empfunden? Wie gehst du damit um? Wie schaffst du es, dass Pflichtaufgaben von Kollegen erledigt werden, ohne den Chef raushängen zu lassen? Oder switchst du zwischen Rolle Chef und Kollege? Ich wäre so gern auch als Chefin ich selbst, habe aber das Gefühl, dass dadurch einiges nach hinten losgeht. Freue mich über Eindrücke von euch, wenn es auch nicht um Hingen und Squatten geht. Allerliebste Grüße aus dem regnerischen Berlin. Grüße zurück ins dicke B.
Ja, wo soll ich da jetzt anfangen?
Tja.
Also ich würde sagen, wir verabreden uns mal auf einen Workshop zusammen. Dann könnten wir diese ganzen Fragen eruieren und beantworten, was für dich sinnvoll ist. Weil was für mich sinnvoll ist, mag für dich noch lange nicht sinnvoll sein. Weil ich weiß ja gar nicht, wer du bist als Mensch. Was hast du für Führungsqualitäten? Was ist dir wichtig? Was ist dir weniger wichtig? Was macht ein gutes Team aus? Das sind auch einfach so lauter so Punkte, die muss man ja ganz, ganz individuell beantworten.
Ja, okay, jetzt beruhig dich mal wieder. Und beantworte doch mal die Frage aus deiner Perspektive.
Welche denn jetzt?
Was macht für dich ein gutes Team aus? Wie entsteht ein gutes Team? Wie wählst du Kollegen aus? Wann sortierst du aus?
Ich kann mich jetzt schon wieder nicht mehr erinnern, was die erste Frage war.
Wie entsteht ein gutes Team? Okay, ich lese dir eine nach der anderen vor und du musst kurze Antworten geben. Hör auf, so rumzuschwafeln. Wie entsteht ein gutes Team?
Ein gutes Team entsteht dann, wenn du erstmal weißt, was für dich gut bedeutet. Ja, sorry, aber was soll ich denn jetzt anderes sagen?
Ich habe doch gerade gesagt, beantworte es doch mal aus deiner Perspektive, damit hier irgendwas beantwortet ist.
Also für mich ist ein gutes Team genauso wie so ein bisschen einhergehend mit der Frage, die der Benedikt gestellt hat. Wenn du einfach selber weißt, was gut für dich bedeutet. Für mich bedeutet gut, dass wir uns alle gemeinsam verabredet haben auf ein Ziel. Und dass dieses dem Team inhärente Ziel auch von allen mit hundertprozentiger Inbrunst verfolgt wird. Dass es eben nicht so ist, wie du es gerade beschreibst, dass die Leute halt irgendwie ihren Job machen und schauen, okay, scheiße, wie viele Stunden habe ich noch und so weiter, sondern halt will ich Bock darauf haben. auch was wir immer sagen, dieses echte und ehrliche Interesse an unserem Gegenüber. Dass es nicht nur so ist, dass man Dienst nach Vorschrift macht, sondern wirklich die Menschen weiterbringen will. Der Markenkern von MTMT ist die Leidenschaft zum Wandel. Und das ist nach wie vor einfach so ein Ding, das einfach sehr, sehr wertgeschätzt und sehr, sehr wichtig genommen wird hier bei MTMT. Und zwar für uns selber, aber natürlich auch für alle Menschen, für alle Kunden, die wir haben. Daran würde ich jetzt einfach mal messen, wie gut das Team ist in der Intention, was sie als berufliches Ziel verfolgt. Und dann ist ein Team dann gut, wenn es eben verzahnt miteinander interagiert. Ich sage immer das Beispiel aus der Gastronomie. Du hast einfach ein paar Kellner und dem einen fällt beim Abräumen irgendwie eine Gabel runter. Der Kollege oder die Kollegin sieht es und hebt die Gabel auf und niemand merkt's. Also am Ende des Tages natürlich der Gast auf gar keinen Fall, aber auch der Kollege nicht mal. Und dann ist man aber auch nicht so, dass man sagt, hey, hast du gesehen, was ich gerade gemacht habe? Sondern es ist ein ganz normaler Prozess. Und ich denke, das bringt es so versinnbildlich so ein bisschen auf den Punkt. Eben inhaltlich ist einfach eine ganz andere Diskussion, die sehr, sehr individuell ist.
Das heißt, du hast die Frage, wie wählst du Kollegen aus, damit eigentlich auch schon beantwortet? Nach Motivation?
Ja, also wenn Leute.
Aber nach was noch?
Wenn Leute,
das ist ja nicht das Einzige.
Ja, wenn, das ist das auch diese Praktikanten- und Trainer-Analogie von vorhin. Da geht es einfach darum, dass Leute wirklich Skin in the Game brauchen. Also nicht nur so hierher kommen und einfach so Shoutout an einige, die schon da waren, irgendwie halt mal hier reinschauen und so weiter. Also als Praktikanten und Praktikantinnen. Sondern dass es wirklich einfach so ist, dass die Leute die Arbeit sehen und einfach auch sich selber Prozesse erschließen, auch wenn sie vielleicht nicht hundertprozentig durchgecoacht wurden durch diesen Prozess. Das ist für mich ganz wichtig. Ich wähle potenzielle Mitarbeiter nicht nach ihren technischen Qualifikationen und Zertifizierungen aus, sondern ich wähle als allererstes mal Menschen aus. Menschen mit ihren menschlichen Attributen. Und die gilt es natürlich in einem guten Interviewing-Prozess zu erfragen.
Wie zum Beispiel der Barista, der geeignet ist als Coach, obwohl er vielleicht noch gar nicht trainiert.
Zum Beispiel.
Ja.
Ich habe einen Menschen gesehen, also einen Barista in einem Café, und von dem war ich so begeistert, weil der 2-3 Dinge so gut gemacht hat, im Umgang mit mir, aber das meine ich gar nicht, sondern im Umgang mit einer anderen Situation im Café. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist ein Dienstleister und wir sind alle Dienstleister. Und diese intrinsische Haltung, erstmal dienen und leisten zu wollen, nicht zu müssen, das ist die Grundlage, Leute. Okay, weiter.
Was ist ein gutes Team?
Das, glaube ich, habe ich schon beantwortet.
Ja, steckt auch mit drin. Wann sortierst du aus?
Also, wir trennen uns von Kollegen, wenn es so ist, dass es Zeit ist, sich zu trennen. Das heißt meistens, dass so ist, dass diese Menschen auf ihrer individuellen Reise, auf ihrer individuellen Entwicklung eben weiter müssen. Dass es einfach auch so ist, dass sie vielleicht was Eigenes an Start bringen. Irgendwie eine eigene Unternehmung oder selbstständig werden wollen als Coach oder Personal Trainerin. Das ist unsere Aufgabe, dass wir diesen Menschen quasi eher so ein bisschen so einen Schubs geben nach draußen und vielleicht ins kalte Wasser werfen, als dass wir sie zu lange in unserem Unternehmen halten und vielleicht irgendwie so dieses Gedeihen und weiteres Wachsen irgendwie entschleunigen. Das ist eigentlich so der Prozess bei allen Verflossenen, wenn ich mich so zurückerinnere. Alle, die mal bei MTMT gearbeitet haben und nicht mehr bei uns arbeiten, sind jetzt alle weitergekommen in ihrer Reise. Ich würde jetzt bei niemandem sagen, dass er oder sie irgendwie stuck ist. Und dass nichts passiert ist. Ganz im Gegenteil.
Wirst du auch als
Oder sorry, aber ich muss nochmal darauf eingehen. Ich habe bei niemandem, von dem wir uns getrennt haben in der Vergangenheit, irgendwie so das Gefühl gehabt, dass die einen schlechten Job gemacht haben, beziehungsweise dass sie halt keine ausreichende Arbeitsleistung gebracht haben. Das ist natürlich einfach was, worauf man sich verabredet. Und wenn da letztendlich die Grundlagen am Anfang nicht gelegt wurden, dann wirst du wahrscheinlich als Chefin oder als Leaderin immer wieder unzufrieden sein und auch immer wieder enttäuscht sein. Dann obliegt es aber deinem Leadership, einfach eine Grundlage zu schaffen, dass das gar nicht in so eine Richtung geht. So.
Echt? Also ich weiß da nicht so viel drüber wie der Andi, aber ich glaube, das ist, und das sagt sich vielleicht so einfach und ist dann in der Praxis gar nicht so leicht. Aber man muss halt von Anfang an mit den richtigen Leuten arbeiten. Man muss von Anfang an die richtigen Leute anstellen. So, das ist natürlich der größte Hebel versus du stellst jemanden an, wo es dann doch nicht so passt, dann versuchst du den irgendwie durch deine Leadership in die richtige Richtung zu lenken. Das wird sau schwierig, glaube ich. Wirst du auch als nervig empfunden? Ja, wird er.
Das verstehe ich jetzt gar nicht.
Und wie gehst du damit um?
Das kann ich beantworten, weil ich mich natürlich als absolut niemals nervig empfinde. Und ich meine, was soll denn das schon sein? Also, das ist eigentlich auch schon alles, was ich gesagt habe.
Also in deiner Rolle als Chef und danach kommt dann noch die Frage, wie schaffst du es, dass Pflichtaufgaben von Kollegen erledigt werden, ohne den Chef raushängen zu lassen? Oder switchst du zwischen Rolle Chef und Kollege?
Also ich glaube nicht. Ich glaube, dass ich einfach eine inhärente Autorität habe, auf eine gewisse Art und Weise. Aber es hat nichts mit Chefsein zu tun, glaube ich zumindest. Sondern es ist einfach so, dass wir uns eben halt als Team auf Aufgaben und Inhaltlichkeit verständigt haben. Es gibt einfach gewisse Regeln und diese Regeln werden halt von allen eingehalten.
Ja, und ab und zu erinnert er halt alle daran, was auch zu unseren Aufgaben gehört.
Ja.
Was halt auch mal ist, irgendwie die Wäsche zu waschen oder irgendwo mal ein bisschen durchzuwischen und ein bisschen sauber zu machen und so weiter. Aber ja, es ist aus meiner Perspektive, also natürlich warst du und bist du immer noch mein Chef im Gym und der Thilo auch. Aber ihr habt es schon immer auf eine Art und Weise gemacht, es hat sich nie so angefühlt. Also eben, natürlich warst du immer mein Chef. Und natürlich habe ich auch, eben, du hast eine natürliche Autorität, hat es auch jeder immer so anerkannt. Aber keine Ahnung, so vom Gefühl her und wie man dann miteinander umgeht und so weiter im Daily Business, war es immer viel mehr Kollege als Chef.
Ja, Augenhöhe. So. Ja, hoffentlich. Es ist schön, dass du sagst. Also alles andere hätte mich jetzt natürlich auch zutiefst getroffen, ehrlich gesagt. Also natürlich ist es Augenhöhe, aber auch das obliegt ja letztendlich einfach nur einer klaren und offenen und mutigen Kommunikationsebene.
Und ich glaube, genau das Ding ist halt so, wenn du den Chef raushängen lässt oder das machen
lassen musst, genau. Ja.
Dann ist es schon irgendwie problematisch.
Absolut. Und
also, Mai, ich bin da immer so, ich kenne es nicht anders, weil ich bin hier irgendwie groß geworden in dem Laden und auch in diesem System mit dieser flachen Hierarchie oder wie auch immer du es nennen willst. Aber ja, das hat mir natürlich Sachen auch immer sehr, sehr leicht gemacht in diesem Kontext. Und ich glaube eigentlich allen, die hier arbeiten. Jetzt gab es irgendwie gerade eine Situation, wo du mal in Anführungszeichen den Chef hast raushängen lassen. Und da ist mir auch so jetzt gerade, als wir drüber geredet haben, aufgefallen, so wie selten das so der Fall ist. Mhm. Und dass es immer andere Mittel und Wege gibt, die du auch immer gewählt hast, damit Sachen halt laufen, die nicht sind, eben den Chef raushängen lassen, was auch immer das bedeutet. Sondern halt einfach kurz Gebrauch machen von deiner Autorität, die du halt hast. Und dann geht's weiter. Mhm. So. Nerven tut er trotzdem. Nach wie vor. Regelmäßig. Brutal. Logischerweise.
Ja, ich liebe dich auch.
Aber er nervt halt auch, weil er in seinem Chef-Dasein immer wieder so den Finger in die Wunde legt und dich halt triggert. Und ja, das auch sehr bewusst macht und halt leider auch gut kann. Und das nervt natürlich, weil dann musst du dich wieder mit dir selber irgendwie konfrontieren und du hörst vielleicht irgendeine unangenehme Wahrheit. Und auch das nervt und deswegen nervt der Typ.
So ein nerviger Typ.
Nerviger Typ.
Gibt es da noch einen Aspekt?
Ich wäre so gern auch als Chefin ich selbst, habe aber das Gefühl, dass dadurch einiges nach hinten losgeht.
Ah, genau, das. Also ohne Scheiß. Du musst dich mal hinsetzen, musst dir mal aufschreiben, wer du überhaupt bist. So, wir haben jetzt gerade am Wochenende wieder einen Workshop gemacht und haben genau diese Aufgabe gemacht. Wer bist du privat und wer bist du als professionelle Person? Und wenn die Diskrepanz zwischen diesen beiden Personen zu groß ist, dann ist die große Frage, ob du überhaupt Leadership-Potenzial hast. Also, du weißt, wie du uns kontaktieren kannst. Es gibt ja auch jetzt einen schnellen Zug nach Berlin. Da setze ich mich rein, fahre zu dir, mache einen Workshop mit dir und dann schauen wir mal, was daraus rauskommt. Wie? Was dabei.
Draus?
Was daraus rauskommen wird.
Okay, nächste Frage. Hi, ihr beiden. Erstens, welches Gericht oder Gerichte kocht Druide Andi am liebsten? Und von welchen würde er sagen, dass er es immer noch am Verfeinern und Verbessern ist?
Von allen Gerichten.
Das ist eine gute Frage, die interessiert mich auch sehr.
Alle Gerichte, ständiger Prozess des Verfeinerns.
Das ist ja klar.
Und vereinfachend.
Sonst wärst du ja auch kein Druide.
Ja.
So?
Ja.
Aber die erste Frage.
Was ist die erste
Frage? Welches Gericht oder Gerichte kochst du am liebsten?
Oh, im Moment experimentiere ich ganz viel mit Carbonara.
Gibt es da so viel zu experimentieren?
Ja, für mich schon. Also so, ich meine, da kann man jetzt Grundsatzdiskussionen aufmachen und so weiter, wie man wirklich eine Carbonara kocht.
Ja, do tell, weil Carbonara nach wie vor eins meiner absoluten Lieblingsessen aller Zeiten ist. Und so, wie es meine Mama früher gemacht hat, also Italiener würden sie wahrscheinlich auf dem Scheiterhaufen verbrennen dafür. Aber ist mir scheißegal, weil es trotzdem saugeil schmeckt.
Also mit
geschmeckt hat.
Mit viel Sahne und so meinst du wahrscheinlich.
Ja, hab ich geliebt.
Sahne und Eimasse verquirlt, oder?
Richtig.
Oder?
Genau.
Also Sahne und Eigelb verquirlt.
Nein, das ganze Ei.
Das ganze
Fuck
Ei.
It. Das ganze Ei rein.
Ja, macht ja auch Sinn. Also,
so, eben.
Musst du ja auch sparen.
Ich finde so, auch so dieses Gehabe dann so, oh, das ist aber keine echte Carbonara. Das darf man aber nicht machen. So, was laberst du? Es schmeckt geil. Was willst du von mir? So wirklich, also da, also ihr merkt ja, das regt mich auf, sowas.
Deswegen,
dieses Gehabe.
Ja, deswegen ist es ja auch, sage ich ja gerade.
Echt so, was meinst du?
Carbonara-Art. Nach Spaghetti nach Carbonara-Art vielleicht.
Ja, von mir aus, ist mir scheißegal.
Nein, aber was ich
glaube. War mein absolutes, als Kind war das mein Lieblingsessen, ja. die Carbonara-Art von meiner Mom. Ja. Shoutout Mama. Ja. So, lass dir nichts sagen von irgendwelchen Möchtegerns oder irgendwelchen komischen Italienern. Und deine Carbonara ist nach wie vor goated. Okay, jetzt darfst du erzählen, was.
War die immer mit Schinken oder war die auch mal mit Salami-Stückchen oder so?
Nee, mit Bacon halt, mit Speck.
Mit Speck.
Nicht mit Schinken. Ja. Schinken, das fände ich irgendwie. Weiß ich, glaube nicht, dass das so geil ist.
Ja, kein Kochschinken, schon was Gesälchtes halt.
Okay, ja, ich dachte, du meinst so mit Kochschinken, das ist so eine Hartz-IV-Carbonara dazu.
Also das ist tatsächlich was ich gerade sehr viel koche. Und aus dem Grund, weil meine kleine Tochter, es gibt so einen Rindersaftschinken, ja, das ist halt tatsächlich eben gekocht, ja, der ist eben noch nicht.
So Pastrami-mäßig, oder?
So ein bisschen, ja, aber halt nicht so gewürzt. Und den mag sie gern. Und dann gibt's aber auch wieder Zeiten, also so typisch kleines Kind, wo sie sagt, nein, mag ich nicht. Und dann sind bei uns im Kühlschrank halt so Leftovers von diesem Schinken. Und teilweise ist der dann schon so, dass ich ihn so ganz hinten in der Schublade finde. Dann ist er schon so wie ein Bressaola. Das heißt, er ist schon richtig hart. Und das ist jetzt schon ein paar Mal hintereinander passiert. Und dementsprechend ist gerade, ja, das fällt mir jetzt einfach nur gerade spontan ein, dementsprechend koche ich gerade viel Pasta, oft eben Spaghetti, Carbonara-Art. Und da mache ich das gerade so. Mein Lieblingsrezept ist, ich habe so 3-4 Knoblauchzehen, die ich so in ganz feine Scheiben schneide. Die brutzel ich in Butter und Olivenöl an. Und wirklich so, dass sie eigentlich so wie Chips werden. Also so, dass man eigentlich denkt, das ist verbrannt. So, dann gebe ich letztendlich so die Leftovers von diesem Rindersaftschinken oder halt Bressaola oder was halt da ist, so im Kühlschrank, gebe ich die dazu und lasse die nochmal so ein bisschen vor sich hin simmern. Dann schmeiße ich meistens noch so einen Zweig von irgendwelchen Kräutern, die wir halt auch noch übrig haben. Also ich kaufe ja nicht explizit ein, um das zu kochen, sondern so, wie ich es halt immer mache, sind halt Sachen da, die verkoche ich.
Reste Carbonara Art.
Entweder so ein Zweig Rosmarin oder Majoran schmeiße ich dann da rein. Dann lösche ich das mit Weißwein, weil den gibt's ja auch immer.
Gibt's immer einen Rest.
Genau. Das lasse ich so vor sich hinsimmern. Währenddessen kochen die Nudeln. Dann tue ich halt eine Kelle Nudelwasser rein, einfach um da noch ein bisschen mehr Bindung zu haben. Und dann schnappe ich mir Ziegenfrischkäse und gebe den eben dazu. Und das gibt dann schon so ein rasses Umami halt an sich. Ja, du hast einfach dieses stark gewürzte durch diesen Schinken, weil der hat schon eine große Salzigkeit. Natürlich auch mit ordentlich Salzkellen und grobem Pfeffer. Logischerweise braucht man viel, ja? Groben Pfeffer.
Also Carbonara ohne viel groben Pfeffer macht gar keinen Sinn.
Ja, macht gar keinen Sinn. Also da schon rein in den Prozess. Dann habe ich da schon so eine, ja, schon so einen geilen Sugo. Da kommen dann letztendlich irgendwie halt die Spaghetti rein. Die drehe ich einmal durch. Dann habe ich letztendlich ein Eigelb oder zwei, je nachdem. Und die schmeiße ich dann drauf. Die Pfanne ist dann schon aus. Dann schwenke ich da einmal durch, dann kommt ein Haufen Petersilie drauf, that's it. Und dann?
Also kein Parmesan, kein Pecorino.
Das kommt jetzt. Dann letztendlich irgendwie noch so die Leftover-Käses. Das heißt, ich bin gerade am Experimentieren, welcher Käse mir am meisten dazu schmeckt. Parmesan gibt es natürlich immer, es gibt aber auch immer alten Schafgouda, es gibt einen jungen Ziegengouda, Also so, wir haben da sehr, sehr viele so Ziegen- und Schafkäse. Und auch da gibt es einfach so verschiedene.
Hast du eigentlich einen eigenen Kühlschrank in deiner Küche nur für Käse so?
Nein, aber ein eigenes Fach, da ist schon sehr, sehr viel Käse drin. Okay, gut. Also schon, es ist schon so ein, ja, also ein fettes Fach halt. Da ist nur Käse drin. Und der Parmesan ist, by the way, also wir haben so eine Tupper, die ist offen, da ist ein Papier drin, dass der Parmesan sein Fett, dass das rausgezogen wird, dass der immer mürber wird. Das heißt, ein frischer Parmesan, meine Kinder sagen schon, den essen sie nicht, weil der ist ihnen nicht mürbe genug. Der ist noch zu fett, der fasst sich noch komisch an und so weiter. Also so ein Parmesan, den du halt so frisch aus der Verpackung nimmst, so, der hat noch zu viel Fett in sich. Das heißt, so ein Trick ist definitiv irgendwie so ein Zewa, also so eine Küchenrolle, mit in diese Tupperbox zu geben und dann wird das ganze Fett da reingesaugt. Ah, köstlich, dann wird er so richtig mürbe. Also, was ich sagen will, ist, im Moment ist mein Go-To-Käse alter Schafgouda da dazu, weil es halt noch mehr so Rassigkeit hat. Und die Emulgation, heißt es so? Emulgierung?
Emulgation.
Von diesem Ziegenfrischkäse mit diesen salzigen Aspekten von salzig, so ein bisschen scharf, auch von viel Pfeffer, Knoblauch und eben dem Salzaustritt des Schinkens, ist köstlich. Ah, ich habe eins vergessen. Zitronenschalenabrieb natürlich auch.
Okay.
Also einfach um so ein bisschen Frische und Säure, weil es ist schon sehr, sehr deftig, was ich da koche. Also es ist sehr fett und sehr deftig, also ziemlich geil halt. Aber um da letztendlich so ein Wechselspiel zwischen, boah, das erschlägt mich jetzt, weil es so fett ist und so salzig ist, dann so eine Frische durch diesen Hauch Zitronenabrieb. Und der ist eigentlich auch sehr, sehr frisch. Also den gebe ich auch, während ich quasi alles nochmal durchrühre am Ende mit der Petersilie, kommt noch dieser Zitronenschalenabrieb drauf.
Ich glaube, ihr habt es auch gemerkt, oder? Dass der Andi eigentlich einen Koch-Podcast braucht.
Ja.
Mindestens eine YouTube-Druiden-Andi-Koch-Show.
Und dann, also das ist halt so ein, das ist gerade so ein spontaner Go-To, was ich gerade sehr, sehr viel koche eben, weil oft eben dieser Schinken übrig bleibt. Aber ihr wisst ja, wenn ihr euch schon damit beschäftigt habt, was ich gern koche, dass ich halt sehr, sehr viel schmore. Und ich versuche gerade tatsächlich so ein Schmorgericht so, also so antidruinenmäßig zu machen, wie ich nur irgendwie kann. Das heißt, dass ich ein Schmorgericht habe, wo ich eigentlich nichts kochen muss und nur wirklich alles reinschmeiße und irgendwann mal nach 4 Stunden wieder aufmache und schaue, was draus geworden ist. Das mache ich auch gerade. Und da versuche ich eben gerade das zu optimieren, im wahrsten Sinne. Also wirklich einfach sehr, sehr zeiteffizient zu kochen. Indem ich wirklich, und da geht es einfach um so einen Schmortopf, so einen Rinderschmortopf, dem ich Umami gebe, indem ich halt quasi Surf and Turf mache. Also ich schmeiße da halt Sardellen mit rein, um halt so dieses salzige Umami von den Sardellen mitzuhaben. Ich schmeiße im Ganzen Karotten rein, Sellerie rein, das Fleisch rein. Also ich brate es nicht vorher. Oder nicht ganz richtig. Ich mache den Topf heiß, habe noch kein Fett drin. Dann schmeiße ich mein Fleisch da rein und lasse es halt so fast verbrennen.
Was nimmst du da für ein Fleisch? Eine Schulter?
Je nachdem, was ich mit meinem Metzger gerade irgendwie so ausklamüsere. Mein Metzger weiß, dass ich gern schmore und überrascht mich immer wieder mit neuen Stücken. Also je nachdem, also ich versuche immer fetter zu werden in den Fleisch. Cuts, die ich habe, aber meine Kinder mögen das nicht so, aber wenn es dann lang genug schmort und so weiter, dann esse ich halt das Fett und die Kinder essen halt einfach dann nur das magere Fleisch, das ist gar kein Problem. Aber oft eine Schulter, ja. So. Aber manchmal, wenn er mir was, also wenn er es gut meint mit mir, gibt er mir oft auch, das darf man gar nicht sagen, gibt er mir oft auch Cuts. Also für den Preis von der Schulter ist es aber zum Beispiel eine Ferse oder so. Ja.
Eine Ferse?
Ja. Heißt so. Also nochmal, nur kurzes Rezept. Fleisch, extrem heiß, fast bis es verbrennt. Dann lösche ich das mit Wein. Und dann schmeiße ich wirklich Zwiebel, Knoblauch, Karotte, Sellerie und eben die Sardellen einfach mit rein. Meistens noch irgendwie halt auch Kräuter, was zur Hand ist. Lösche einmal mit Brühe, also ganz klassisch halt mit Brühe und Tomate und tu den Deckel drauf und lass es halt vor sich hin simmern. So, dass ich mich auch gar nicht mehr drum kümmern muss. Dann ist der Kochprozess insgesamt halt in 15 bis 20 Minuten abgeschlossen. Und normalerweise, wenn ich schmore, dann habe ich halt diese ganzen Prozesse, dass ich das Fleisch brate, raustue, dann quasi meine Suppressata mache, also halt gestampfte Knoblauch, Zwiebel und so weiter halt angehen lasse, also viel mehr Röstaromen reinbringe und so weiter. Und jetzt schaue ich einfach, wie ich das andere Gericht auch dahin bekomme. Das ist ein anderer Flavor, definitiv, weil einfach die Schmorröstaromen von den Zwiebeln und vom Knoblauch wegfallen. Weil die sind ja nicht geröstet. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das heißt, du hast eher so dieses säuerliche Element davon. Dann hast du auch noch die Sardellen dazu, die ja auch so einen säuerlich-salzigen Geschmack haben. Also das geht vielleicht eher in so eine Provence-Richtung. Also es ist weniger italienisch, als dass es mehr französisch wird. So.
Und das isst du dann einfach so, was gibt's dazu? Oder gibt's einfach nur eine Schüssel von diesem geilen Eintopf?
Was ich halt so...
rausgerupftes Fleisch.
Und ja, was sich die Leute wünschen. So. Kommt drauf an. Manchmal mache ich so Parmesan-Polenta, also wo ich Polenta mache und die halt dann abkühlen lasse und im Ofen letztendlich ausstreiche und dann einfach so crosse Polenta-Sticks mache. So. Das ist ziemlich geil. Das hört sich jetzt kompliziert an, ist es gar nicht. Das macht sich eigentlich auch von selbst.
Das sagst du aber am liebsten, ja. Macht sich von selbst und dann erklärst du, was du alles machst. Und es ist ein Prozess mit 36 Schritten, der 2 Tage dauert. Ja, macht sich von selbst.
Ja.
Okay, geil. Ich glaube, ich muss mir einen Rinderschmortopf machen heute Abend.
Das ist ja köstlich.
Muss mir gleich mal irgendwo eine Schulter noch besorgen auf meinem Weg später. Okay, die nächste Frage ist auch eine Essensfrage vom Chris. Viele Grüße übrigens. Thema wachsweiche Eier.
Oh.
Ich habe die wiederentdeckt und liebe sie. Was sind eure Lieblingsgerichte mit Eiern? Wird es auch mal ein Andi-Shake mit Eiern geben?
Ein Eiershake.
Ein Eiershake.
Weiß ich es nicht.
Was sind deine Eierlieblingsgerichte?
Onsen-Ei. Straight. So ein bisschen mit Trüffel wahrscheinlich.
Onsen-Ei?
Ja.
Was soll das sein?
Naja, halt ganz, ganz langsames gekochtes Ei, das dann so wachsweich wird.
Machst du das auch selber?
Kann man auch selber machen. Shoutout Usagi. Da gibt es auch immer wieder Onsen-Eier.
Das letzte Mal, als ich da war, hatte ich ein Onsen-Ei.
Ja, schon.
Ja.
Ah.
Brokkoli.
Ja.
Das war lecker. Ja, natürlich sagt der Andi irgendein super fancy Ei, aber also wir hatten jetzt zum Beispiel vor dem Podcast, hat der Andi auch Eier gemacht für uns beide. Und zwar mit Wurst. Gab es Salami angebrutzelt und dann einfach Rührei. Bisschen lauger Mar drauf. Geil. Also ich esse mit Abstand am meisten Rührei, weil es schmeckt einfach geil. Es macht sich von selbst. Und ja. Ist ein guter Laugamar-Träger. Von daher, ich bin schon Team Rührei eigentlich. Aber es ist auch so, also was ich auch super gerne mag, ist Shakshuka. Das mache ich mir auch öfter selber, wenn ich mal koche. Auch ein ultra geiles Eiergericht einfach.
Shakshuka ist so köstlich.
Liebe ich.
Ja.
Und Tamagoyaki. Natürlich, bei mir. Ich bin gerade nicht mehr so krass im Game, wie ich vor ein paar Monaten war. Da habe ich das ja mehrmals jede Woche gemacht. Aber ich habe eine Pfanne dafür und das mag ich schon auch sehr, sehr gern. Alleine, weil es so eine handwerkliche Herausforderung ist, das zu machen natürlich. Weil man da ein bisschen Fokus braucht. Das ist nicht wie so ein Rührei, was halt irgendwie, gut, ein Rührei kannst du auch sehr schlecht machen sogar. Aber Tamagoyaki liebe ich. Und ist auch ein extrem guter Laugamar-Träger natürlich. Das mache ich mir schon auch sehr, sehr gern. Und ich schaue mir auch sehr, sehr gern die YouTube-Videos an, wie so in irgendwelchen japanischen Küchen sie halt Tamagoyaki machen.
Ja.
Auf höchstem Niveau und denke mir immer so, yo.
Geil.
Also erstens muss ich da mal hin und das halt essen.
Mhm.
Und zweitens hätte ich auch gerne diese Skills, weil die das immer mit so einer, die machen es dann immer und es sieht so aus, als würden sie es schlampig machen. Aber sie machen es halt einfach so nonchalant, so perfekt. Mhm. Geil. Das ist Foodporn für mich. Ist so, Leuten dabei zugucken, wie sie sowas halt geil machen einfach.
Ja.
Eier, bestes Lebensmittel, by the way. Also brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich habe letztens wurde ich gefragt auf Instagram, was meine Top 3 Lebensmittel sind und Eier sind natürlich in der Top 3.
Was hast du da noch gesagt?
Hackfleisch und Reis.
Ja.
Und Laugamar, habe ich natürlich noch gesagt, als kleines
Bonus-Lebensmittel. Ja, aber tatsächlich.
Aber mit diesen 3 beziehungsweise 4 Sachen könnte ich halt mein restliches Leben bestreiten.
Das ist schon echt, also richtig köstlich auch. Also mag ich auch total gern.
Kannst du, ja.
Ja.
Kannst du es falsch machen.
Du kannst die 3 Sachen zusammen essen, du kannst sie, was ist die Kombinierbarkeit von von drei Lebensmitteln. Wie viele Möglichkeiten kommen am Ende dabei raus? Stochastik ist das jetzt, gell? Ja. Schreibt es mal in die Kommentare, Leute. Nein, wirklich. Ist es quasi wie 3 hoch 3 halt, oder?
3 hoch 3?
Ist es nicht so?
9 Kombinationsmöglichkeiten.
Nein, das ist doch nicht 9, das sind doch 27 dann.
3 mal. Ach, 3 hoch 3, ja, okay, ja, stimmt.
Oder nicht?
Schau.
Oder, ich kann es nicht mehr.
Doch. 3 mal 3 mal 3.
Ja, schon, oder?
Ja.
Ja, aber ist es so?
Ist es so?
Ja, weiß ich jetzt nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, Leute. Also
sehr gut in Mathematik.
Ich bin ja nur, also Trainer, ich kann nicht rechnen.
Ich kann bis 12 zählen, das muss reichen. Okay, letzte Frage. Hallo ihr Lieben, erstmal vielen Dank für eure Arbeit. Ich bin seit über einem Jahr beim Podcast dabei und freue mich auf jede neue Folge. Der MTMT-Podcast ist mittlerweile wirklich ein fester Bestandteil meines Lebens geworden und bringt mir regelmäßig neuen Input für mein eigenes Training und allgemein meine sportliche Entwicklung. Danke. Übrigens danke auch an alle, die das davor einleitend geschrieben haben zu ihren Fragen. So, liebe ich. Nun zu meiner Frage. Ich habe aufgrund einer Überlastungsreaktion Schmerzen im Bereich zwischen vorderer Schulter und großem Brustmuskel. Über Ultraschall wurde mir beim Doc eine Überreizung einer der Sehnen am Pectoralis Major diagnostiziert. Klassischerweise war die Anweisung, Belastung reduzieren und Ibuprofen bei Bedarf. Surprise, dass das die Empfehlung vom Arzt war. Ich denke jedoch nicht, dass das der richtige Weg ist. Schmerzen kommen vor allem bei horizontalen Drückbewegungen wie Dips oder Liegestütze auf. Aber auch tatsächlich bei Klimmzügen, vor allem in der Negative bzw. am Umkehrpunkt von exzentrischer zu konzentrischer Bewegung. Sobald der Bereich zwischen Schulter und Brust verengt wird, taucht der Schmerz ebenfalls auf. Also quasi, wenn ich die Arme vor dem Körper zusammenführe, wie bei einem Fly zum Beispiel oder so. Wie kann ich das Ganze behandeln, ohne komplett auf mein Oberkörpertraining verzichten zu müssen? Und ist ein gezielter Einsatz von Trainingsreiz vielleicht sogar sinnvoll? Beste Grüße, Maxi.
Ja und ja.
Also ein gezielter Einsatz von Trainingsreizen ist ganz bestimmt sehr, sehr sinnvoll und ganz bestimmt auch sehr sinnvoller, gerade wenn es eine Überlastungserscheinung ist, sehr viel sinnvoller als Belastung reduzieren und Ibuprofen bei Bedarf. Boah, das ist schon auch wieder eine sehr große Frage. Vielleicht würde ich da ein bisschen auf die nächste Podcast-Folge verweisen, wenn wir wirklich das zum Thema machen in der nächsten Folge, was wir uns vorgenommen haben, was nicht immer so funktioniert.
Was denn?
Na, so Reha-Training und so wollten wir da ja mal irgendwie thematisieren. Mhm. Da natürlich dann nicht in Bezug auf deine Frage, sondern so allgemein, aber eigentlich geht es da ja um die allgemeinen Prinzipien. Ich fange einfach mal an. Eine Überlastung in irgendeiner Struktur ist ein Bewegungsproblem. Und ein Bewegungsproblem löst man.
Was heißt denn das, Bewegungsproblem?
Naja, die Bewegung oder die Belastung und Überbelastung tritt auf, weil du dich auf eine gewisse Art und Weise bewegst.
Das ist wichtig zu erklären.
Das meine ich mit Bewegungsproblem. Und ein Bewegungsproblem sollte man mit Bewegung lösen. Nicht mit Nichtbewegung und auch nicht mit Ibuprofen. Das ist erstmal so ein Grundsatz, den ich da vorausschicken würde. Mhm. Und es wäre total toll, wenn mehr Leute, vielleicht auch Ärzte, nach diesem Grundsatz handeln würden und auch Empfehlungen geben würden. Aber, und ich muss ja jetzt die Ärzte auch in Schutz nehmen, Ärzte haben halt keine Ahnung von Bewegung und deswegen können sie das halt nicht und deswegen geben sie halt eine allgemeine Empfehlung, wie ja, schon nicht einfach mal, nimm ein paar Ibus. Und by the way, weil unser Körper diese inhärenten Selbstheilungssuperkräfte besitzt, die er besitzt, kann es auch funktionieren. Einfach mal eine Zeit lang nichts machen und der Körper heilt sich und regeneriert sich von ganz alleine. Trotzdem ist es nicht mein Anspruch, wäre das nicht mein Anspruch.
Okay, also deine Aussage ist jetzt, um es jetzt abzukürzen, weil das ist ja das Intro für die nächste Folge, wenn wir das Thema wirklich machen. Was wäre jetzt konkret deine Two Cents zu dieser Frage?
Boah, so wie ich denke bei sowas ist, okay, es ist irgendeine Struktur, ist überlastet und es äußert sich in Schmerzen in zum Beispiel, weiß ich nicht, deinem Pectoralis Major oder dem der Sehne von deinem Pectoralis Major oder so, dann denke ich sehr wenig über diese betroffene Struktur nach bei sowas und denke sehr viel drüber nach, wo hängt diese Struktur dran, an welchem Gelenksystem oder an welchen Gelenksystemen. Und es ist in dem Fall eben so der Schulterkomplex, also Schulterblatt, Schultergelenk, AC-Gelenk, SC-Gelenk, alles, was da eben mit zu tun hat. Und ich bin der Meinung, gerade bei sowas, wie du es jetzt beschreibst, das kannst du nicht auf jede, auf jedes Problem übertragen, aber gerade bei sowas, wenn du dafür sorgst, dass dieser Komplex sich wieder gut und mit weniger Kompensation bewegen kann, dann wird sich das Problem wahrscheinlich von ganz alleine auflösen. Das ist so ein bisschen dieser gelenkzentrierte, knochenbasierte Ansatz, dem wir folgen, und so dieser Idee von Muskeln sind Sklaven ihrer Position und eben wir gucken uns lieber an, wie bewegen sich die Knochen und sehen dann das, was Muskeln so machen, als Ableitung davon. Und wahrscheinlich wird es so sein, dass du irgendeine Form von Kompensation in deinen Bewegungsmustern hast, in der Schulter.
Sehr, sehr wahrscheinlich.
Höchst wahrscheinlich. Ich habe da übrigens, ich war gestern, Shoutout Franzi bei der Physio, weil ich ja auch so ein bisschen Schulter hatte die letzten Wochen. Natürlich war es so, ich habe da einen Termin ausgemacht und gestern war der erste Tag, wo ich es gar nicht mehr gespürt habe. Ich war trotzdem da und also die denkt da ja sehr ähnlich und dann war es halt auch so, die hat sich das halt angeschaut und hat mir gesagt, so wo meine Defizite bewegungstechnisch liegen und an denen sollte ich halt arbeiten, wenn ich will, dass es gut bleibt und nicht mehr wiederkommt und so weiter. Das ist genau dieser Ansatz. Natürlich ist dann auch die Frage, okay, was mit deinem Brustkorb, was mit deiner Wirbelsäule? Also man kann dieses Ganze sich anschauen, wo du dich kompensatorisch bewegst und wo du vielleicht Bewegungsoptionen wiederherstellen kannst und so weiter. Das ist natürlich ein super tiefes Rabbit Hole. Aber damit du vielleicht irgendwas Konkretes hast, wo du ansetzen kannst, kannst du dein Schulterblatt in alle Richtungen bewegen? Kannst du das auch gegen Widerstand, weil du trainierst ja, du hast bestimmt auch ein bisschen Kraft. Kannst du protrahieren, kannst du retrahieren, kannst du Elevation und Depression? Das ist auch so ein, weil man macht dann gerne ganz, ganz viele Scapula-Push-Ups und vergisst aber, dass man halt ein Schulterblatt auch nach oben gleiten kann und nach unten drücken kann. Also sowas wie ein isometrisch, also du gehst in einen Dip, in die Endposition von einem Dip und hältst es und drückst dich quasi nach oben, aka deine Schulterblätter nach unten. Depression. Kannst du das? Kannst du das gut? Bist du da stark? Eben kannst du auch Elevation, kannst du Protraktion, kannst du Retraktion. Erstmal so diese isolierten Bewegungen vom Schulterblatt trainieren und gucken, ob du da vielleicht irgendwo ein Potenzial hast, irgendwas nicht so gut kannst. Weil diese sehr komplexen Bewegungen, die dann das Schulterblatt macht, wenn du deine Klimmzüge machst, deine Liegestützen machst und so weiter, also dieser Rhythmus zwischen Oberarm und Schulterblatt, diese Schulterblattbewegungen setzen sich ja quasi immer zusammen aus diesen isolierteren Teilbewegungen wie Elevation, Depression, Protraktion, Retraktion und so weiter. Also so würde ich vielleicht mal anfangen und auch gucken, triggert eine von diesen Schulterblattbewegungen deinen Schmerz? Und von da aus würde ich dann weitermachen und versuchen, die Bewegungsmuster, die den Schmerz triggern, also das ist ja gesagt, so horizontal drückende Sachen und so weiter, dass du in dem Muster bleibst, was den Schmerz triggert, aber du veränderst die Übung. Das heißt, du sagst nicht, ich skip jetzt drückende Bewegungen, sondern du sagst, nein, ich suche mir in diesem Bewegungsmuster Push eine Bewegung, die ich schmerzfrei machen kann, die ich auch progressiv steigern kann, und dann ist das erstmal dein Go-To. Und das ist vielleicht auch nur ein fancy Weg, zu sagen, trainier einfach drumrum. Aber ganz viel von einer guten Reha, gerade von Überlastungserscheinungen, ist halt gut, um den Schmerz rumzutrainieren erstmal.
Ich würde vielleicht noch addieren, und das ist wahrscheinlich deine Aussage inhärent und so ein bisschen, ja, aber alles, was du gerade beschrieben hast, sollte vermeintlich natürlich in einer adäquateren Ausgangsposition stattfinden. Das heißt, alle Bewegungsrichtungen, die du jetzt gerade skizziert hast, was du können solltest, also was der Quiz skizziert hat, was du können solltest, sollte natürlich in einer vermeintlich neutraleren Ausgangsposition passieren. Das heißt, ein axiales Skelett muss wahrscheinlich in seiner Position erstmal verändert werden, damit dauerhaft die Überlastung nicht mehr stattfindet. Beziehungsweise, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese Überlastung wieder stattfindet, reduziert wird. Und das geht natürlich einfach mit einem gewissen Musterbrechen oder Neumuster aufspielen einher. Und das ist halt das Schwerste, was wir als erwachsene Menschen irgendwie vollziehen können. Aber wir wären nicht MTMT, wenn wir das nicht angehen würden. So, also von dem her, ich habe gerade so darüber nachgedacht, als du gesprochen hast und auch als wir die Frage jetzt irgendwie als vorgelesen haben. Jetzt nur mal zwei Extrempunkte so skizziert. Du hast eine Ausgangsposition, die vermeintlich eher global flektiert ist oder global extendiert ist. Das heißt, der Brustkorb hängt in einer Position fest, sage ich jetzt einfach mal. Das ist
eher im Rundrücken oder militärisch im Hohlkreuz.
Ganz genau. Brustkorbmäßig. Und in beiden Extrempositionen kann dein Schulterkomplex gewisse Sachen und der kann gewisse Sachen nicht. Beziehungsweise ist eine besser als das andere. Und dann wirst du dafür kompensieren müssen, weil einfach die Bewegungsoptionen, die du hast, sind halt nicht so gegeben, als hättest du einen neutral ausgerichteten Brustkorb und dementsprechend einen Schulterkomplex, Wirbelsäule und so weiter und so fort. Und das ist so meine Herangehensweise auch rein visuell, dass ich mir einfach Menschen vorstelle, also du bist einer von diesen beiden Typen. Vielleicht sieht man es auch per se gar nicht, aber eine Tendenz in eine Richtung wird es geben. Sonst, das ist jetzt eine Aussage, die ich treffe, würde es diesen Überlastungsmechanismus gar nicht geben. Und dementsprechend würde ich mir eben anschauen, welcher Typ von diesen beiden bist du? Oder wenn man sich ein Spektrum anschaut und halt globale Extension, globale Flexion, in der Mitte ist so die Neutralität, dann würde ich mir eben anschauen, wer bist du und was müsste ich machen, um wahrscheinlich erstmal, das hatten wir beim letzten Podcast auch, so quasi what's obvious to us is genius to others, aber wir sprechen oft gar nicht mehr darüber, weil es so da ist. Ich würde mir wahrscheinlich erstmal anschauen, wie atmest du? Hast du wirklich die Möglichkeit, 360 Grad Luft in deinen Brustkorb zu bringen? Und ich würde mal davon ausgehen, jetzt zu sagen, nein, das hast du nicht. Und dementsprechend wirst du dich auf eine gewisse Art und Weise durchs Leben und vor allem dann auch durchs Training bewegen. Und daran würde ich als erstes ansetzen.
Du hast ja sogar selber geschrieben, also ich weiß nicht, wie genau der Wortlaut war, aber dass du halt irgendwie viel Kompression da vorne in der Schulter hast. Mhm. So. Und Expansion in diesem Bereich deines Brustkorbs zu schaffen, das ist ja genau das, was man mit Atemarbeit erreichen kann. Also gerade eben nach vorne, so unter die Schlüsselbeine, kannst du da expandieren, kann dein Brustkorb, kannst du da Raum schaffen, weil ja, wenn irgendwo kein Raum ist, dann ist da das Gegenteil davon, eben Kompression, und wenn da ganz lange ganz viel Kompression ist, dann werden wahrscheinlich irgendwann irgendwelche Strukturen sagen, hey, Dude,
jetzt reicht's,
gib uns mal ein bisschen Raum, ich kann nicht atmen. Ja. So, und das ist halt dann Schmerz. Ja, und also es ist halt wichtig, wie man die Sachen macht. Weil ich habe jetzt so gesagt, so ja, mach ein bisschen Protraktion, ein bisschen Retraktion, ein bisschen Elevation, ein bisschen Depression. Aber halt auf einem neutralen Brustkorb, mhm, und halt wirklich als diese relative Bewegung. Weil du kannst deine Schulterblätter authentisch tatsächlich retrahieren auf einem Brustkorb, der sich quasi in sich wenig bewegt. Oder du kannst so tun, als würdest du retrahieren, indem du deinen Brustkorb einfach nach vorne verschiebst. Und das machen wir, indem wir die Wirbelsäule strecken und in Extension gehen. Das ist keine echte Retraktion, das ist gefakte Retraktion. Genauso wie eine gefakte Protraktion ist, du machst deinen Rücken einfach rund. Das ist keine tatsächliche Protraktion, weil du nicht dieses Gleiten vom Schulterblatt auf den Brustkorb kriegst, sondern eben du bewegst deinen Brustkorb irgendwie nach hinten und deine Schulterblätter bleiben quasi im Raum stehen. Also das ist dann eben so, diese Sachen authentisch, habe ich es vorhin genannt, also ohne Kompensation zu können. Das können ganz viele nicht, also zumindest nicht in dann eine Richtung. Ja. So, ich habe da auch so meine Troubles. So, das, was ich gesagt habe, so ich muss üben, authentisch zu retrahieren, und habe das in letzter Zeit nicht gemacht, weil ich habe halt keinen Bock drauf. So, aber irgendwann ist dann der Körper so, ja, ist schön, dass du keinen Bock drauf hast und dass du einfach nur geil, hart und schwer trainieren willst, aber jetzt musst du dich drum kümmern. Und das ist ja auch immer Schmerz. Schmerz ist ein Reminder von deinem System, ist ein Hinweis, hey Spezi, kümmere dich mal wieder um Bewegen XY, Gelenksystem Z, whatever.
Also gerade wenn du es auch so beschreibst, jetzt wenn mit der Information ist nochmal, dass du halt vorne irgendwie hart compressed bist, beziehungsweise wenn du denkst, du hast das Gefühl, dann ist es wahrscheinlich so, dass deine Ausgangsposition tendenziell auch global eher innen rotiert ist in der Position. Also wäre quasi halt ein Weg, dass du in deinen Ausgangspositionen auch bei den drückenden Bewegungen eher außen rotierter denkst, beziehungsweise dich einfach durch zum Beispiel die Atmung, wenn du Atmung als expansives Element in diese vermeintlich kompresste Struktur, in diese Areale schickst, wirst du wahrscheinlich bei Design dein axiales Skelett schon in eine andere Ausgangsposition bringen. Und das ist aber genau dieser Prozess des Musterbrechens, dass du einfach dir neue Strategien überlegst, neue Ausgangspositionen bekommst, um dann letztendlich auch wieder progressiv in Übungen einzusteigen. Also wenn ich mir jetzt so vorstelle, wie du wahrscheinlich Dips machst, wenn ich mir so vorstelle, wie initial innen rotiert du wahrscheinlich bei Kurzhandel Bankdrücken startest, so, dann ist es wahrscheinlich so dieses Bild, das ich vor dir vom inneren Auge habe. Und wenn ich dich trainieren sehen würde, würde es wahrscheinlich bestätigt werden.
Wahrscheinlich.
Ich sag's Orakel, ja mit Absicht wahrscheinlich.
Orakel, das Orakel. Aber ja, ich war, klar, ich bin ja voll bei dir.
Ja.
Ist es, haben wir?
Ich glaube, wir haben diese Frage schon sogar sehr gut beantwortet.
Ja,
okay. Ja, fast schon.
Ja, ich, bei so Fragen ist es halt immer schwierig. Ich denke mir immer so, müssen wir nicht noch was?
Was nimmt man da jetzt mit, meinst du?
Genau, also ja. Nicht irgendeine Übung oder was, was man jetzt sofort anwenden kann. Aber ich glaube, wir haben dir trotzdem ganz gut einen Rahmen gegeben, was du dir mal angucken kannst. Und das ist eben gerade so, wo du starten kannst, ist Scapula in offener Kette, in geschlossener Kette, in alle Richtungen authentisch bewegen können, in einer guten, neutralen Brustkorbposition, ohne dass du kompensierst, indem du zum Beispiel in Extension gehst, in Flexion gehst, durch diese Bewegungen. Mhm. Und ich meine, das habe ich dir vorhin beim Kaffeetrinken auch gesagt, ich finde, eine Landmine Press ist eine super Übung, in der du dann das Push-Muster sehr kontrolliert und sehr clean durchführen kannst und auch progressiv trainieren kannst. Ich würde es wahrscheinlich im Sitzen machen, also du sitzt auf einer Bank und drückst eine Landmine. Sowas ist super, finde ich, weil es eben so geschlossene Kette ist, gibt dir Sicherheit. Und dann kannst du eben an dieses Zusammenspiel, diese Koordination zwischen Brustkorb, Schulterblatt und Schultergelenk, also Oberarmknochen, das kannst du in einem sehr sicheren und kontrollierten Umfeld dann vielleicht neu trainieren, also eben mit einer neuen Bewegungsstrategie. Und diese Koordination, um die geht's runtergebrochen bei deinem Problem. Und bei meinem Problem auch, was ich jetzt hatte und vielleicht auch immer noch habe.
Es ist natürlich auch so, dass alle horizontal drückenden Bewegungen bei Design inhärent ein sehr, sehr stark kompressierendes und innenrotiertes Element in sich haben, logischerweise. Es geht gar nicht anders. Also von dem her.
Jede Bewegung hat ein kompressives Element in sich.
Also ja, aber ich meine jetzt gerade bezogen eben auf den Schulterkomplex und gerade wahrscheinlich
auf die
bezogen.
Vordere Schulter so.
Genau, auf die, ja. Genau auf das Areal, was dir gerade Probleme bereitet. Und da würde ich schon sagen, also eine sehr adäquate Übung, was der Quiz skizziert hat. Aber am Ende des Tages würde ich einfach auch sagen, allein wenn du schon mal deine Ausgangsposition, ich habe es gerade schon erwähnt, auf der Bank liegend einfach mal erfühlst, hey, wie liegst du da überhaupt? Also du bist der eine oder der andere Typ. Also so ist es für mich. Und wenn du da einfach mal in dich gehst und dann mal schaust, wie gut ist meine Ausgangsposition? Wie ist die Position meiner Rippen, wenn ich auf der Bank liege? Bin ich extrem im Hohlkreuz oder bin ich das nicht? Wir sagen ja immer, wir geben den Menschen mehr von dem, was er oder sie nicht hat. Und genauso würde ich auch vorgehen. Also ich würde einfach mal so ein inneres Bild von dir aufnehmen, wie du auf der Bank liegst und dementsprechend versuchen, das neutraler zu bestimmen. Und was dein Neutral ist, das kann ich natürlich nur mutmaßen.
Und das nur jetzt nur als abschließendes, wirklich anwendbares Element. Expansionsfähigkeit im Brustkorb wiederherstellen, vor allem nach vorne und nach hinten, eben vor allem im oberen Brustkorb. Sowas wie Crab Breathing, Bear Breathing, oder auch einfach im Sitzen mit, weiß ich, wie die Position heißt, mit so einem, ja, egal. Also es gibt ganz viele Positionen, wo du das trainieren kannst. Ja, somit wieder bewegen, in die Rippen bringen und überhaupt Raum schaffen im Brustkorb, auf dem das ja alles passiert, dieses Zeugs. Schulterblattbewegung, drücken, ziehen, dein Brustkorb, dein Brustmuskel hockt da drauf, und so weiter und so weiter. Okay, Maxi, kannst ja Bescheid sagen, wenn du dir jetzt, also ob du jetzt verwirrter bist als davor oder ob dir das weitergeholfen hat. Mhm. So, das waren alle Fragen. Ich glaube, es war, wann haben wir angefangen? Es war, glaube ich, eine lange Folge.
Weiß ich es auch nicht.
Diese 9 Fragen.
Kann schon sein, ja.
Kann sein. Ist auf jeden Fall kurz vor 1, also kurz vor Training. Ja, deswegen sage ich es ja.
Ohne Scheiß.
Wir müssen jetzt ans Eisen, ist Leute.
Verrückt. Ja, schön war's.
Jo, danke für eure Fragen, danke für eure Aufmerksamkeit.
Bis zum nächsten Mal.
Und bis bald. Okay, bye.